Guten Abend, das ist der Schillergarten in Dresden. Das ist 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Herbstausgabe. Ja, die Dynamo hat 10 Spiele in der zweiten Bundesliga absolviert und dabei bereits die komplette fußballerische Bandbreite gezeigt. Es gab überzeugende Siege, es gab aber eben auch schon Enttäuschungen. Und es gab Veränderungen auf und neben dem Rasen. Über das alles wollen wir heute sprechen und versuchen dabei auch immer Artikel 1 des Grundgesetzes im Auge zu behalten. 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Ich freue mich ganz sehr auf diese Gäste. Nach den Stationen in Lotte, Osnabrück und Ingolstadt will er hier in Dresden sichtbare Spuren hinterlassen. Seine Mitmenschen beschreiben ihn als emotional, akribisch und ehrgeizig. Der neue Dynamo-Trainer, Mike Walpurgis. Er hat 2 Jahre hier in Dresden gespielt, passt aber auch sonst wunderbar heute in unsere Sendung. Denn er war sowohl für den letzten als auch für den nächsten Dynamo-Gegner aktiv. Und er kennt Dynamo-Trainer Mike Walpurgis aus alten Osnabrücker Zeiten. Und ich kann Ihnen eins sagen, vorab vor der Sendung haben die beiden wie die Schnattertanten gequatscht. Hier ist Halli Safran. Sie ist eine mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Moderatorin, unter anderem für die Kollegen von Telekom Sport in den deutschen Fußballstadien unterwegs. Und sie hat auch immer ein Auge abseits des Sports für neue Dinge offen. Man sieht das, glaube ich. Sie waren zuletzt in Israel unterwegs. Wir freuen uns sehr auf Annette Sattler. Und er kennt Dynamo seit seiner Kindheit, begleitet den Verein unter anderem für die Kollegen des MDR. Neben dem Fußball kümmert er sich auch um den Wintersport und steckt mittendrin in den Vorbereitungen für den 2. Ski-Weltcup hier in unserer Stadt. Wir freuen uns auf Thorsten Büschel. Trainer. 7 Spiele gab es unter Ihrer Regie. Die Bilanz, 3 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Ja, eigentlich zieht man erst nach 100 Tagen so eine erste Bilanz. Aber wie fällt denn das 6-Wochen-Fazit von Mike Walpurgis in Dresden aus?
Ja, schönen guten Abend zusammen. Als erstes freue ich mich natürlich, heute hier zu sein. Stimmung ist ja grandios, genau wie im Stadion. Und ich freue mich, bei der ersten Pressekonferenz war sie nicht dabei, aber ich habe sie danach kurz kennengelernt, die Dynamo-Oma. Habe ich mich sehr gefreut, dass sie auch heute hier ist.
Das lebende Maskottchen unseres Vereins.
Ja, 6 intensive, turbulente Wochen haben wir hinter uns. Es ging ja Schlag auf Schlag. Die ersten Tage haben wir noch Zeit zum Schlafen gehabt. Ansonsten war den ganzen Tag nur Fußball. Ja, ich denke, die Mannschaft hat das toll umgesetzt in den ersten Wochen. Sie hat relativ schnell sich auf was Neues eingelassen, denn wir mussten, ja, wir haben schon ein paar Dinge umgestellt. Wir haben von der Ballzirkulation umgestellt auf mehr Kompaktheit und wollen jetzt natürlich auch mehr in diesen aktiven Fußball hineingehen. Halil hat schon unter mir gespielt, auch sehr erfolgreich, weil er auch dieses Gehen hat, was wir da brauchen. Und da arbeiten wir jetzt intensiv dran, dass wir diesen aktiven Fußball spielen, dass wir hochpressen, dass wir vor allen Dingen auch im eigenen Stadion gute Ergebnisse zeigen und gute Spiele zeigen. Und da bin ich mir sicher, dass wir das jetzt auch Step by Step uns immer mehr erarbeiten werden.
Halil, bei dir ist das Glas Wasser, ja, das ähnlich wie bei Dynamo, Tabellenplatz 10 bei Dynamo, ist das Glas Wasser halb voll oder halb leer?
Also auch erstmal von mir, schönen guten Abend. Ist das anders, Mikro? Ja. Hört mich jeder? Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir uns auch.
Danke für die Einladung. Ist immer wieder was Besonderes, hier in der Stadt zu sein für mich. Da, wo eigentlich auch alles für mich anfing. Und das ist mir eine besondere Freude heute. Das Glas halb voll oder halb leer. Ich sehe es bei Dynamo oder auch generell im Leben, dass das Glas eigentlich eher halb voll sein sollte als halb leer. Weil halb leer, dann sind wir alle pessimistisch und da wird es nicht lange gut gehen, aber ich glaube eher, dass bei Dynamo gerade nach dem Wechsel auch vom Trainer da eine Reaktion von der Mannschaft zu sehen war, dass der Verein, ja, glaube ich, auch ein Stück bisschen auch, was heißt zusammengerückt, das ist immer so ein Wort, was viele benutzen, aber man hat schon eine Reaktion gesehen und ich denke, gerade aufgrund der Ergebnisse, die Niederlagen waren relativ knapp meiner Meinung nach und gerade Fürth, wenn ich daran denke, zu Hause relativ spät entschieden, deswegen habe ich ein gutes Gefühl und ich glaube, wenn die Handschrift des Trainers noch deutlicher wird und man Zeit zum Arbeiten lässt, dann glaube ich, wird das Glas auf jeden Fall noch voller werden.
Hoffen wir mal. Du kriegst dann auch noch Nachschlag, versprochen. Annette, Dynamo wurde ja vor dem Saisonstart eine Menge Potenzial und Talent zugesprochen, aber man hat, ich glaube, die Pferdestärke und den Speed noch nicht komplett auf die Straße gebracht. Das war auch am Freitag im Sachsen-Derby zu sehen.
Ich glaube, es ist das, was der Trainer gerade gesagt hat. Was mich so ein bisschen überrascht ist, dass man eben gerade zu Hause nicht die PS auf die Straße bringt, wie ich es noch gewohnt war von Dynamo, als ich selber noch für Sport 1 in der zweiten Liga unterwegs war. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was einen fragend und verwundert zurücklässt. Aber da arbeitet der Trainer mit der Mannschaft dran. Insofern bin ich da bei Halil. Das Glas ist halb voll und wird sicherlich auch noch voller werden.
Hoffen wir mal. Aber mit ein paar Tagen Abstand gefragt, Thorsten, warum hat es die Mannschaft am Freitag zum Beispiel im Sachsen-Derby nicht geschafft, das Feuer von den Rängen auf den Rasen zu übertragen? Also gerade in der Anfangsphase oder auch in der Überzahlsituation hat man sich doch extrem schwer getan.
Also die ersten 25 Minuten ungefähr war das schon etwas, wo ich gedacht habe, warum eigentlich nicht? Ne? Es ist so viel Potenzial da. Na klar, gab es diese durchaus an zentralen Positionen, die Verletzungen mit Ebert, mit Hartmann, die nicht dabei waren. Und der Knoten gefühlt war dann erst nach dem Gegentor, respektive nach dem Ausgleich dann wirklich geplatzt. Hinten raus, nach dem Platzverweis, Hektik habe ich gespürt. Und irgendwie habe ich auch gespürt, dass die dann neu reingekommen waren, diese Rollen nicht nochmal wirklich gut annehmen konnten. Da war nicht wirklich diese Power da. Also insbesondere im Sturm, in den Offensiven, da war nicht wirklich die Leistungssteigerung da noch da, um mit einem Mann mehr auch wirklich noch das entscheidende Tor zu machen.
Das Fehlen der Führungsspieler war am Freitag auch deutlich zu sehen, wie Hartmann oder Ebert, Halil.
Ja, definitiv. Ich meine, Spieler wie Hartmann oder Ebert, gerade in so einer Führungsposition, sind nicht wegzudenken. Ne? Die geben natürlich einer Mannschaft gewisse Impulse. Wenn ich an Hartmann denke, wie der sich in jeden Zweikampf reinhaut und aus keinem Zweikampf aus dem Weg geht, das gibt ja auch Signale an die Mannschaft. Und das spürt eine Mannschaft auch, wenn Spieler solcher Kategorie, gerade was die Einstellung, was den Willen betrifft, dann an dem Tag halt nicht zur Verfügung stehen. Und gerade bei so einem Derby, in so einem Spiel, wo es dann auch auf diese Kleinigkeiten ankommt, wo man vielleicht diese Typen einfach eher gefragt sind. Das merkt man schon.
Ebert hat seine Sperre abgesessen. Wie geht's Marco Hartmann und seinem Knie?
Ja, als erstes natürlich zum Spiel. Also uns geht es natürlich genauso, auch in der Mannschaft. Wir haben uns da natürlich gegen Aue eine Menge vorgenommen. Und man hat es leider nicht gesehen. Und das sind natürlich Dinge, die wir jetzt auch annehmen müssen. Ich habe mich auch, bevor ich angetreten bin, habe ich mir natürlich auch das letzte Jahr nochmal angeschaut und analysiert. Und wenn man dann sieht, dass die Mannschaft 18. in der Heimtabelle wird, stellt man sich schon die Frage. Es ist sicherlich das fußballverrückteste Stadion in der Liga. Es ist eine unglaubliche Stimmung. Und wir müssen es einfach schaffen, dass die Mannschaft auch dort dieses noch befreiend annimmt und auch wirklich dort noch aggressiver, noch aktiver auftritt. Aber das sind Dinge, die wir anpacken werden.
Sie haben gesagt, man müsse jetzt die Reset-Taste drücken nach dem Auerspiel. Wo ist denn String alt und entfernt bei einer Fußballmannschaft?
Ja, also wir sind da natürlich in Gesprächen auch mit den Spielern und versuchen da auch bestimmte Dinge zu analysieren, wie sowas kommen kann. Dann haben sie auch gesagt, gut, letztes Jahr wurde man dann oft ausgekontert in den Situationen, weil man sehr viel auch versucht hat, das Spiel zu machen. Wir haben jetzt schon eine gewisse Organisation geschafft. Wir haben zu Hause zwei Heimspiele knapp verloren, die wir nicht hätten verlieren müssen. Ob das jetzt gegen den HSV war, wo wir ein sehr, sehr gutes Spiel und auch ein sehr aktives Spiel machen, da lag es im Grunde natürlich auch an der Torchancenverwertung und gegen Fürth war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben die Möglichkeit von Dario, als er vor der Pause an die Latte schießt, gehen wir da in Führung, haben wir sicherlich die besseren Möglichkeiten. Es ist aber auch typisch zweite Liga, es ist sehr, sehr eng Und auch gegen Aue war es sehr, sehr eng. Und ja, wir arbeiten aber fest daran, dass wir dann auch diese entscheidenden kleinen Prozent, auf die es ankommt, dann auch, dass sie den Ausschlag in unsere Richtung bringen. Und ich denke, da brauchen wir natürlich diese großartige Unterstützung, die es im Stadion ist. Und als Mannschaft müssen wir einfach auch schauen, dass es uns beflügelt und nicht, wie es im Moment ist, dass es uns eher schwerfällt zu Hause. Aber das ist ein Prozess, den wir natürlich aktiv anpacken.
Das Hartmann-Knie.
Ja, Harti ist natürlich für die Mannschaft ein enorm wichtiger Spieler. Also er ist Kapitän, er lebt den Verein wie kaum ein anderer. Und ja, es war schon deutlich zu sehen, dass wir seine Führungspräsenz und seine Körpersprache auch sicherlich gerne gegen den letzten Gegner gehabt hätten. Und ja, wenn dann natürlich gleichzeitig noch der Co-Kapitän fehlt, ja, mit Ebi, dann ja, haben wir es einfach nicht gut kompensiert. Aber ich hoffe, dass beide jetzt gegen Union wieder dabei sind und dass wir dann auch dort an die letzten guten Spiele anknüpfen können.
Ganz kurz noch ein Satz zum Test heute, 2:2 gegen Ustinlaben.
Ordentlicher Test. Heute haben die Spieler Spielpraxis bekommen, die zuletzt weniger gespielt haben, haben auch unsere jungen Talente dabei gehabt, also die Perspektivspieler aus der U19, die wir da im Blick haben, die wollten wir heute natürlich auch sehen, war ein ordentlicher Test. Und ich bin froh, es waren ein paar intensive Zweikämpfe auch dabei. Der Barış Artık hat heute zweimal richtig auf die Socken bekommen und ich bin froh, dass wir keine Verletzungen.
Das klingt schon mal gut. Thorsten, aber nochmal Heimschwäche angesprochen. Annette hat es ja schon gerade gesagt, sie hat da andere Zeiten erlebt. Aber eigentlich muss man sagen, seit Beginn 2017 gab es insgesamt 31 Zweitliga-Heimspiele. Ich habe mal nachgeschaut, da gab es insgesamt nur 9 Siege für Dynamo Dresden. Also nicht mal ein Drittel der Spiele hat man gewonnen. Auch in der Heimtabelle in dieser Saison steht man jetzt nicht besonders überzeugend da. Gab es insgesamt 2 Siege. Warum sind Heimsiege in diesem überragenden Stadion mit dieser tollen Atmosphäre so ein knappes Gut?
Also wenn ich jetzt die Antwort darauf hätte, würde der Trainer mich sofort einstellen.
Versuch's doch mal.
Ich glaube schon, dass jedes Team, was in dieses Stadion kommt, und das betrifft sowohl die Mannschaft, also die Spieler, als auch die Fans, für die ist das eines der großen Höhepunkte. Natürlich fahren sie auch nach Köln oder fahren sie nach Hamburg in dieser Saison, aber ich glaube, Dresden ist da einfach nochmal eine emotionalere Geschichte. Das heißt, die Vorfreude und auch dieser Drang, es dieser Mannschaft, dieser Dynamo-Mannschaft zu zeigen, die ist enorm. Und mag eine kleine Geschichte sein, was den Gegner betrifft, was die eigene Mannschaft betrifft. Schwer zu sagen, sehr, sehr schwer zu sagen, was da das Problem sein kann. Sicherlich ist, wir tun es ja jetzt hier wieder, in dem Augenblick, wo man drüber redet, auch Spieler kriegen das mit, auch Spieler lesen so etwas. Und man kann natürlich immer sagen, ja, ich habe den Kopf frei, das interessiert mich alles nicht. Irgendwo ist es natürlich immer da. Es ist wie mit Stürmern, die ewig nicht treffen. Sie sagen zwar, das gehört dazu, ein Stürmer zu sein, aber in irgendeiner Art und Weise wird das natürlich auch bei den Spielern ankommen, denke ich.
Annette, wir wollen natürlich heute auch über den neuen Trainer sprechen, über Mike Walpurgis. Der wurde vor heute genau 6 Wochen vorgestellt. Der ein oder andere war über die Trainerwahl von Dynamo Dresden überrascht. Du auch?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mich damit gar nicht so wirklich beschäftigt habe, sondern generell in solchen Situationen eigentlich immer den Leuten, die da Entscheidungen treffen, vertrauen, weil die kennen die Lage in der Liga und unter den Trainern und Spielern definitiv deutlich besser als ich. Dafür werden sie bezahlt, dafür beschäftigen sie sich damit. Insofern bin ich da grundsätzlich erstmal immer mit jeder Entscheidung einverstanden.
Klingt doch gut. Bei der Gelegenheit übrigens nochmal ein Dankeschön an Uwe Neuhaus für seine Arbeit hier in Dresden und auch dafür, dass er 5-mal bei uns in der Sendung zu Gast war. Und wir halten ihm natürlich immer gern ein Plätzchen frei hier in unserer Sendung. Hat denn Christian Fjell, der dann Interimstrainer war, die Mannschaft Scheckheft gepflegt, übergeben?
Ja.
Das hat aber eine... Also war alles soweit okay?
alles in Ordnung.
Sehr gut. Und jetzt sind Sie verantwortlich für Dynamo Dresden. Wir haben mal versucht, ein bisschen was über den neuen Dynamo-Trainer zusammenzutragen. Hier ist Mike Walpurgis in 11 Fakten.
Mike Walpurgis ist seit 6 Wochen Trainer von Dynamo Dresden. Es gibt wohl kein Wortspiel mit seinem Namen, das er noch nicht gehört hat. Immer wieder gerne genommen, der Hexer aus Ostwestfalen.
Ostwestfalen ist auch die Wiege von Walpurgis. Hier wurde er am 9. Oktober in Herford geboren. Sein Sternzeichen ist die Waage. Diese Menschen gelten als ausgleichend und kontaktfreudig, sowie aktiv und extrovertiert. Er selbst sieht sich als akribisch und analytisch, mit einer sachlichen Emotionalität, die er selbst auf seine roten Haare zurückführt.
Aktiv spielte Walpurgis bei seinem Heimatverein SC Herford Fußball. Doch bereits mit 18 Jahren war aufgrund von zahlreichen Verletzungen Schluss.
Dem Fußball blieb er treu und arbeitete anschließend als Trainer zunächst im Nachwuchsbereich, bevor er als 26-Jähriger zu den Senioren wechselte. Von da an ging es Schritt für Schritt nach oben. Von der Verbandsliga in Gütersloh nach Lotte in die Regionalliga, dann dritte Liga in Osnabrück, Bundesliga in Ingolstadt und jetzt Liga 2 hier in Dresden.
Mit seinem Co-Trainer Ovita Yu arbeitet er seit über 10 Jahren zusammen. Ayu brachte es als Spieler immerhin auf 3 Zweitligaspiele für LR Aalen, war 2008 auch selbst Spieler unter Walpurgis in Lotte.
Walpurgis ist nicht verheiratet, hat aber eine feste Lebenspartnerin. Die arbeitet als Assistentin einer Geschäftsführung.
Abseits des Fußballs kümmert sich Walpurgis gern um seinen Garten. In ihm schlummert auch ein kleiner Greenkeeper. Der eigene Rasen muss stets eine perfekte Struktur haben. Aber auch der Hund seiner Lebenspartnerin bekommt neben der Rasenpflege seine Aufmerksamkeit.
In Sachen Outfit mag es der neue Dynamo-Trainer sportlich schick. Lieblingsoutfit: weißes Hemd, blaue Jeans und weiße Turnschuhe.
Kulinarisch setzt er auf die italienische Küche, mag aber auch ein gutes Steak. Restaurantbesuche sind für ihn auch eine Art von Genuss. Aber auch hier dreht sich bei den Gesprächen immer vieles rund um den Fußball.
Er liest gern Bücher, unter anderem auch die Biografien von Carlo Ancelotti und Ottmar Hitzfeld. So will er den Weg ihrer Trainerkarriere nachvollziehen. Aber auch die Lebensläufe von Persönlichkeiten wie Mohammed Ali oder Arnold Schwarzenegger begeistern den 45-Jährigen.
Walpurgis ist eher kälteempfindlich und nennt sich selbst auch einen Warmduscher. Logisch, dass der Hexer aus Ostwestfalen deshalb gerne in der Sauna Entspannung findet.
Trainer. Es heißt ja, no jokes with names, das ist ein geflügelter Grundsatz im angelsächsischen Raum. Trotzdem, wie oft mussten Sie denn Wortspiele mit und über Ihren Namen über sich ergehen lassen? Zählen Sie die überhaupt noch?
Also erstmal muss ich sagen, sehr gut recherchiert, das habe ich gar nicht so erwartet. Ja, also die Wortspiele mit meinem Namen, da habe ich mich mittlerweile schon dran gewöhnt, weil Purgis ist ja, hat ja schon... dann auch eine besondere Herkunft und wenn man dann noch rote Haare hat, dann muss man das einfach über sich ergehen lassen.
Zittern Sie vor jedem Abendspiel, dass dann die berühmt-berüchtigte Walpurgisnacht kommt?
Ja, also da hätte ich natürlich nichts dagegen. Also wenn wir dann auch Ende April noch eine schöne, interessante Walpurgisnacht bekommen, wäre herrlich.
Auf jeden Fall. Thorsten, wie siehst du die ersten Wochen seiner Arbeit hier in Dresden? Zum Einstand hat er ja versprochen, Stabilität in die Defensive zu bringen, aktives Pressing spielen zu lassen. Inwieweit ist ihm denn das schon aus deiner Sicht gelungen?
Boah, das ist jetzt schwer. Ich habe ehrlicherweise das Spiel jetzt gegen Aue zum ersten Mal auch im Stadion gesehen, wo man genau auch diese taktischen Dinge ja hervorragend dann auch sehen kann. Hat mir gut gefallen. Ein Spieler, der mir jetzt am Freitag sehr aufgefallen ist, war Jannis Nicolaou, der das meiner Meinung nach sehr, sehr gut organisiert hat. Und ich glaube, offensiv ist im Augenblick natürlich der Unterschiedsspieler Cornet, der das macht. Wenn der in irgendeiner Art und Weise mal nicht dabei sein sollte, dann ist im Augenblick, glaube ich, ein bisschen der Wurm drin. Ich glaube, das haben wir bei Lukas Röser gesehen. Auch bei Duljevic, der jetzt von der Nationalmannschaft kam. Also ich glaube, das ist im Augenblick so ein bisschen die größte Baustelle.
Klar, der Start war gar nicht so einfach für den Trainer Anett. Es gab gleich zu Beginn 2 englische Wochen. also kaum die Zeit, so richtig intensiv mit der Mannschaft zu arbeiten. Wo siehst du jetzt, ähnlich wie Thorsten schon gesagt hat, die größten Baustellen, wo muss man feilen bei Dynamo?
Ja, du sagst, kein einfacher Einstieg, aber von den Ergebnissen her scheint das ja die Arbeit nicht beeinträchtigt zu haben.
Nee, definitiv nicht. Hm?
Also gerade in dieser schwierigen Situation, die du beschreibst, hat es ja gut funktioniert. Ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile auch echt zu weit weg von Dynamo Dresden und der zweiten Liga im Vergleich zu noch vor anderthalb Jahren, wo ich zu fast jedem Heimspiel hier war. Durch die tägliche Arbeit, Thorsten kennt das sicherlich auch, er hat es eben auch angesprochen, Aue war das erste Spiel, was er im Stadion gesehen hat. Man beschäftigt sich mit so vielen anderen Spielen und Sportarten, dass ich da echt keine gute und kompetente Antwort drauf geben kann. Vielleicht ist der Trainer eher derjenige, der die Frage beantworten sollte und müsste.
Dann fragen wir mal so, also das fällt schon auf, dass das Tore-Schießen vielleicht auf einen ausgerichtet ist, Stichwort Kone.
Ja, also Musa, da bin ich erstmal sehr froh, dass er jetzt auch, dass sein Knoten geplatzt ist. Er hat am Anfang schon noch so ein paar Probleme auch mit dem Tore-Schießen. Jetzt hat es zuletzt ja auch wieder gut funktioniert. Wir hätten uns natürlich, ich glaube, alle hier mega gefreut, wenn der Elfmeter gegen Magdeburg dann auch zum 3-1 verwandelt worden wäre.
Dann hätten wir jetzt 2 Punkte mehr auf dem Konto.
Ja, das auch. Aber trotzdem kann sowas natürlich auch immer passieren.
Man geht ja immer mit einer gewissen Erwartungshaltung an eine neue Aufgabe heran. Was hat sich bestätigt? Was ist für Sie komplett anders? Und wovon unterscheidet sich vielleicht Dresden auch von den vorhergehenden Stationen in Osnabrück, in Lotte oder Ingolstadt?
Ja, ich glaube, dass jede Mannschaft und jede Situation auch immer individuell zu betrachten ist. Also jede Mannschaft hat andere Typen, andere Situationen, in der sie sich befindet. In Ingolstadt war die Situation ja auch in der Bundesliga noch krasser. Die Mannschaft hatte nach 10 Spieltagen 11 Spiele verloren, inklusive Pokal, und hatte 2 Punkte. Und da war natürlich extrem viel Psychologie gefragt, auch den Spielern erstmal wieder den Glauben zurückzugeben an ihre Stärke und an ihre Qualität. Das sind natürlich Erfahrungswerte, die nimmt man auch mit. Auch hier in dieser Station geht es natürlich auch immer wieder darum, die Jungs auch optimal einzustellen, in ihr Leistungsmaximum zu führen. Und das ist halt immer die Hauptaufgabe in dieser engen Liga, das auch oft zu schaffen, weil das kann dann den Unterschied ausmachen. Und daran werden wir arbeiten. Wir wollen oft den kleinen Unterschied auch ausmachen zu unseren Gunsten. Und jetzt arbeiten wir dann natürlich auch noch an unserer Konstanz, am Spielkonzept, an der Balance, die wir auch noch nicht so optimal gefunden haben im Spiel. Das sind alles Themen, die jetzt aktuell auf dem Plan stehen.
Und so von der Stadt her, ich glaube, da kann Dresden ganz gut mithalten mit Ingolstadt.
Ja, also wie man eben im Beitrag gesehen hat, ich komme ja auch aus dem Osten. Und ich komme nur aus Ostwestfalen, ja. Und das ist nicht vergleichbar. Also Herford ist auch eine tolle Stadt und auch meine Heimatstadt. Aber wenn man dann in Dresden hier ist und die Stadt ist wunderschön. Ich bin eben an der Elbe hier lang gefahren und man sieht die beleuchteten Schlösser. Also es ist einfach wunderschön und es ist ganz viel Flair und tolle Atmosphäre vorhanden. Und wenn man in die Altstadt geht, also da habt das schon alle gut angetroffen.
Definitiv. Und wir haben mal die beiden gefragt, die Sie schon sehr lange begleiten, Ihre Co-Trainer, was Sie denn ganz besonders auszeichnet.
Was schätze ich an Mike besonders? Also Mike ist vor allen Dingen ein ehrlicher Mensch. Wenn er dir was sagt, dann steht er auch halt dazu. Also es ist halt so, dass er dir keine großen Versprechungen macht, die er am Ende nicht einhält. Also du weißt bei ihm wirklich, woran du bist.
Sein Ehrgeiz, sein Feuer, seine Leidenschaft für Fußball. Er will sich permanent weiterentwickeln, er will sich permanent optimieren und das deckt sich. So bin ich auch, so bin ich als Fußballer erfolgreich geworden und deswegen passt das auch so gut zusammen.
Deckt sich das mit deinen Einschätzungen, Halil? Du kennst ihn ja aus Osnabrücker Zeiten. Was zeichnet Mike Walpurgis aus?
Ja, es wäre eigentlich jetzt nur eine Wiederholung von dem, was die beiden Jungs gerade gesagt haben. Ne? Also es trifft genau auf ihn zu, so habe ich ihn kennengelernt. Ich hatte ihn leider ergebnisbedingt dann auch nicht ganz so lange. Mike hat mich verpflichtet damals. Da bin ich nach wie vor sehr dankbar. Ich hatte eine schöne Zeit in Osnabrück. Das fing an mit der Verpflichtung vom Trainer. Und da habe ich auch eine gewisse, also eine große Dankbarkeit und weiß schon in der kurzen Zeit, in der Vorbereitung, die ersten Spieltage liefen leider nicht ganz glücklich für uns, wenn wir ehrlich sind, frühe rote Karte etc., Ergebnisse, aber das, was auf jeden Fall gesagt wurde, akribisches Arbeiten, alles abverlangen vom Spieler, aber auch alles zu geben und das sind schon Eigenschaften, die ihn ausmachen.
Porcello hat ja jetzt gerade in dem Film gesagt, dass Sie natürlich auch ein emotionaler Trainer sind. Sie haben aber auch neulich mal gesagt, dass Sie Ihre Emotionalität etwas heruntergeschraubt sind und nicht mehr ganz so emotional sind, wie Sie vielleicht mal früher waren. Sie haben kürzlich gesagt, man darf Entscheidungen nicht nur aus dem Gefühl heraus treffen. Das haben Sie früher manchmal getan und daraus gelernt. Können Sie das an einem Beispiel vielleicht festmachen?
Ja, kann ich. Also ja, also die Emotionalität ist mir natürlich geblieben, aber ich versuche sie schon auch immer wieder zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen und natürlich auch zu kontrollieren. Ich habe als Trainer natürlich auch mal Situationen gehabt, wo ich dann zu emotional war, auch vielleicht in der einen oder anderen Situation nach dem Spiel. Man will jedes Spiel gewinnen, man will das Maximum gemeinsam mit dem Spieler erreichen und wenn man dann Spiele nicht gewinnt, dann ist es doch besser, gewisse Dinge dann nochmal zu überdenken und zu überschlafen.
Also war das auch ein Lernprozess? Waren Sie zu furios nach einer Niederlage?
Also als ich angefangen bin, wäre ich am liebsten immer auf Ballhöhe gewesen. Das war dann aber auf Dauer dann doch ein bisschen zu schwierig und zu anstrengend und irgendwann gab es ja dann auch die Coaching-Zone, die hat mich dann ein bisschen eingezogen.
Wobei, das wollte ich gerade sagen, die verlassen Sie auch hin und wieder. Ich habe Sie in Magdeburg nach dem 2:2 mitten auf dem Feld gesehen. Also da haben die Coaching-Zone und Sie nicht mehr allzu viel gemein gehabt. Und auch beim Ausspiel waren Sie auch mal kurzzeitig auf dem Rasen. Also diese Freiheit nehmen Sie sich dann doch schon mal.
Natürlich Situationen, wo man sich die auch nehmen kann. Ich versuche natürlich dann auch die Spieler zu erreichen in dem Moment und das ist manchmal, wenn das Stadion so extrem laut ist, auch extrem schwierig und dann muss man auch schon mal ein paar Meter reingehen.
Ein Gewinner des Trainerwechsels ist definitiv Ayaz Osman. Er hat im Interview mit dem Kreisel gesagt, dass ihm das persönliche Gespräch mit dem Trainer wichtig gewesen sei, ein großer Ansporn gewesen sei. Und Thorsten, ich finde, er hat mit 2 Toren auch schon ein bisschen was zurückgezahlt.
Ja, ich finde seine Art und Weise, wie er auf dem Platz unterwegs ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Da spürt man nur dieses kleine, was er ja in sich hat, dieses Besondere, dieses Spitzbübische auch, wo er halt manchmal auf dem Platz Dinge tut, die einfach der Gegner auch nicht erwartet. Und wenn er, so habe ich das zumindest ja auch wahrgenommen, wenn er dieses Vertrauen spürt, dann lebt er auf und dann traut er sich halt auch mal Dinge. Klar, kann man auch mal dabei einen Fehler passieren, aber wenn er weiß, dass ein Fehler nicht gleichzeitig dann eine Auswechslung bedeutet, dann macht er eben auch seine Dinge und dann kann er ein sehr, sehr wichtiger Part für Dynamo Dresden sein.
Definitiv. Du kennst ja Ayaz auch. Ihr habt auch vor ein paar Wochen miteinander gesprochen. Welchen Eindruck hast du aktuell von ihm?
Ich kenne Ayaz ehrlicherweise aus den Begegnungen gegeneinander, aus meiner Karriere und ich fand ihn halt immer ein beeindruckender Spieler, weil er einfach Zockermentalität hat auf dem Platz, diese Straßenmentalität, der gerne Freiheiten haben möchte, natürlich dann irgendwo auch in einem System dann auch gebraucht wird und auch seine Arbeit zu erledigen hat, aber ich glaube, wenn er das Vertrauen hat, das was er auch aktuell bekommt, dann gibt das zurück und dann ist er auch, dann kann er der sogenannte Unterschiedsspieler sein. Ich sehe da halt nicht nur den Stürmer vorne drin, sondern halt auch ihn, der da unglaubliche auch Aktionen dann hat. Und wenn die gelingen, geht so ein Spieler natürlich immer mehr auf. Und von solchen Spielern lebt dann halt auch ein Stürmer. Ne? Und deswegen sehe ich solche Spieler etwas Besonderes, sage ich mal. Ne? Die brauchen auch eine besondere Behandlung. Also das sind diese Art Spieler, die ein bisschen da, wo ein Trainer ein Feingefühl für kriegen muss oder hat. Und auch als Mitspieler. Ne? Also ich habe auch genug von den Jungs in meiner Truppe gehabt, wo man vielleicht an dem einen oder anderen mal vorbeiläuft und der guckt einen dabei an, warum ich eigentlich an ihm vorbeilaufe und er nicht mitläuft. Aber ich sag, wenn die Jungs Vertrauen haben und den Ball am Fuß haben, dann sind sie besonders. Und da sehe ich Ayaz halt in sehr, sehr guter Rolle.
Trainer, was ist so eine besondere Behandlung, die er braucht?
Ja, also Ayaz, man sieht es ja auf dem Platz, er ist schon ein besonderer Spieler. Und er ist auf jeden Fall ein Spieler, der viel Feedback braucht. Er braucht Zuwendung, aber er braucht auch immer wieder Hinweise, wie er sein Potenzial natürlich auch richtig einsetzen kann, denn ansonsten würde ihn wahrscheinlich der eine oder andere häufiger überholen auf dem Platz, wie Halle das gerade gesagt hat.
Ich habe im
das Überholen auf dem Platz war auch gerade nicht auf Ayers bezogen. Ne? Ich weiß auch nicht, wie ein Ayers behandelt werden muss. Ich meine nur dieser Typ von Spieler, diese Art und Weise von Spieler. Kann mal sein, dass er eine besondere Behandlung braucht. Und das heißt nicht immer streicheln und in der Extrakabine und ja, du bist der Beste, du bist der Größte, sondern halt, dass es diese Spieler sind, die halt Besonderheiten ausmachen. Ne? Also es gibt die Arbeiter, die soliden, ja, war ich auch. Wenn man mir gesagt hat, lauf durch die Wand, dann bin ich durch die Wand gelaufen. Der Ayers würde wahrscheinlich fragen, warum soll ich da durchlaufen? Macht ja keinen Sinn. Deswegen, das meinte ich damit gerade, dass diese Spieler halt etwas Besonderes mitbringen und ja, unter Umständen auch besonders behandelt werden müssen.
Im Kicker habe ich im Zusammenhang mit Osman auch den Begriff vom schwimmenden Zehner gelernt. Dachte bislang, das ist ein Synonym für den 10-Meter-Turm im Freibad um die Ecke, aber weit gefehlt. Es hat was mit dem Fußball zu tun. Der schwimmende Zehner.
Also ist mir wirklich in dem Moment rausgerutscht.
Ja.
War jetzt gar nicht bewusst. aber es trifft es schon, wie wir es spielen. Wir wollen halt mit einer hohen Flexibilität auf den Kreativpositionen spielen. Und er schwimmt zwischen den Linien und dann war es der schwimmende Zehner.
Wahnsinn, da ist eine neue Vokabel im Fußballbuch erfunden worden. Sie haben gesagt, in meiner Arbeit geht es mir darum, Spieler zu entwickeln. Das trifft ja jetzt vielleicht auch für Osman zu unterstützen und zur Höchstleistung zu bringen. Darf sich bei Dynamo da vielleicht jetzt auch noch jemand mehr noch neben Osman angesprochen fühlen? Bei wem schlummert vielleicht so ein Talent, das noch nicht so richtig zutage getreten ist und ja, der noch nicht so sein Aroma zur Entfaltung gebracht hat?
Ja, also wir haben jetzt viel über Ayers gesprochen, aber die Mannschaft besteht natürlich aus sehr vielen guten Fußballern, die alle auch ihren Beitrag zum Erfolg leisten. Und für mich als Trainer geht es im Grunde darum, den Jungs Feedback zu geben und die Jungs tagtäglich zu motivieren, das Maximale aus ihrem sehr kurzen Fußballerleben zu machen. Wenn man 19 ist, dann denkt man, ach, ich spiele mal ein bisschen Fußball und das macht mir Spaß und da kann ich was erreichen. Wenn man 25 ist, dann denkt man, ja, ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit und dann lässt man viele Dinge auch mal so an sich vorbeilaufen. Und wenn man 30 wird, dann denkt man, oh, jetzt muss ich mich aber sputen, dass ich noch ein paar Jahre auf hohem Niveau spiele. Und warum sollte nicht der 19-Jährige auch von dem 30-Jährigen lernen und diese tägliche Professionalität und dieses Weiterentwickeln, das ist im Grunde das, was mich auch antreibt in der Arbeit. Ich will die Jungs besser machen, ich will die Mannschaft besser machen, ich möchte gemeinsam mit den Jungs und mit dem Verein erfolgreich sein. Und das ist das, warum wir jeden Tag ins Training gehen. Wir hatten heute mit einer kleinen Gruppe Training, dort haben eher die Spieler trainiert, die auch zuletzt mehr Spielanteile gehabt hatten, weil die andere Mannschaft gespielt hatte. Und dann war es schon so, ja, dass der eine oder andere dann auch bei dem Wetter sich denkt, Mensch, wäre doch schön, wenn ich jetzt mal wieder reingehe und unter einer schönen warmen Dusche stehe. Aber es kommt wirklich darauf an, diese Zeit auch zu nutzen und sie auch zu leben, egal ob das Wetter schön oder ob es schlecht ist. Aber diese tägliche Arbeit, dort die Dinge umzusetzen, die man kann. Und es sind hervorragende Fußballer, sie arbeiten professionell. Und wenn sie diesen Funken Motivation in ein Feuer umsetzen, dann bin ich mir sicher, werden wir als Team stärker und werden dadurch auch große Erfolge feiern können.
Sind die Gedanken auch entstanden aus Ihrer eigenen Situation heraus? Bei Ihnen war mit 18 Jahren Schluss. Bei Ihnen hat es nicht gereicht zur großen Fußballkarriere. Sie sind dann Trainer geworden. Ist das auch, spielt das dabei auch eine Rolle, dass Sie das der Mannschaft vermitteln wollen und auch einzelnen Spielern, dass die nicht schludrig mit dem umgehen gehen sollen, was ihnen vielleicht gegeben ist?
Ja, also ich habe immer leidenschaftlich gerne Fußball gespielt. Und dann war es natürlich bitter, als ich aufhören musste, aber wahrscheinlich war es für mich der bessere Weg, denn in die erste Liga hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft und insofern habe ich dann für mich irgendwann die Chance ergriffen, um zu sagen, okay, das ist das, was wirklich meine Berufung ist und was mir Spaß macht. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann und hatte den ganzen Tag nur Fußball im Kopf und meine Mannschaft abends und da habe ich dann schon gemerkt, dass es das ist, was ich einfach unglaublich gerne mache, die Spieler zu entwickeln, die Spieler weiterzubringen, das Team nach vorne zu bringen und es zu motivieren. Und wenn man dann große Erfolge feiert mit Spielern und sie begleitet auf ihrem Weg, dann ist es einfach das Schönste für mich, was es gibt auf der Welt.
Annette, noch mal ganz kurz zu den Spielern. Neuzugänge sind im Sommer ja einige gekommen. Nicolaio hat Thorsten gerade schon angesprochen. Patrick Ebert ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für die Mannschaft auf dem Platz, aber eben auch als Leader in der Kabine. Ist ja so quasi auch als Nachfolger von Lumpi Lamberts in der Funktion geholt worden.
Ja, bei Patrick bin ich finde es echt spannend, wie er sich entwickelt hat. Also ich kenne ihn noch aus Zeiten bei Hertha BSC. Ich habe heute auch gerade ein ganz spannendes Interview mit ihm gelesen, wo er selber so ein bisschen auch reflektiert und letztendlich genau das anspricht, was der Trainer gerade gesagt hat, dass er eben in jungen Jahren zum einen diese Dankbarkeit nicht hatte für dieses Talent, was ihm einfach in die Wiege gelegt wurde und eben auch nicht sorgfältig damit umgegangen ist und auch auf finanzieller Ebene den ein oder anderen Mist gemacht hat, den er heute bereut. Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man eben diese Altersweisheit, die man ja auch von sich selber kennt, möglichst früh irgendwie schon mit in sein Leben nimmt, um alles, was danach kommt, gerade bei einem Fußballer umso wichtiger auch vorzubereiten, weil keiner spielt bis Mitte 50 und danach haben es viele schwer.
Trainer, eine Frage, die jetzt offenbar oft gestellt wird in dieser Sendung über die sozialen Netzwerke, ist die Frage, hätten Sie gerne Pascal Testroth noch in Ihrer Mannschaft? Das scheint die Menschen zu bewegen. Das Leben ist kein Konjunktiv, also man kann es sich jetzt nicht aussuchen, aber ich stelle die Frage trotzdem.
Also ich habe Paco selber trainiert in Osnabrück. Wir haben ihn damals ausgeliehen von Arminia Bielefeld. Er hatte eine schwierige Zeit. Er kam auch mit ein paar Kilo zu viel. Vielleicht waren es doch ein paar mehr als ein paar. Hat dann die Dinge sehr gut angenommen. Ich habe mich dann mit ihm auseinandergesetzt und habe ihm gesagt, du, was willst du, was stellst du dir vor? Dann hat er mir von seinen Wünschen, von seinen Träumen berichtet und dann habe ich ihm gesagt, okay, da müssen wir noch einiges tun, auch wie du dich ernährst etc. und wie du trainierst, und er hat sehr gut angenommen und wir haben eine tolle Zeit gehabt. Ich habe auch seine Zeit dann immer sehr intensiv verfolgt und habe das dann hier natürlich auch verfolgt, dass er eine schwere Verletzung gehabt hat, die ihn natürlich deutlich zurückgeworfen hat, und dann ist es natürlich so, dass ihn oder jeden Fußballer auch so eine schwere Verletzung aus dem Tritt gebracht hat. Und dann ist es letztlich eine sportliche Entscheidung gewesen, warum man hier nicht weitergearbeitet hat. Das trage ich natürlich mit, und insofern stellt sich natürlich heute die Frage nicht, denn er hat jetzt seinen Weg wieder gefunden, und ich wünsche ihm da für seine Zeit alles Gute und bin froh, dass er nicht gegen uns getroffen hat und hoffe auch, dass er im Rückspiel nicht gegen uns trifft.
Das ist ja aber eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Testroth ist im Sommer gegangen. Braucht es noch eine Verstärkung vorne, gerade im Angriff? Und Sie könnten ja jetzt im Winter das erste Mal auch aktiv Einfluss nehmen auf die Zusammenstellung des Kaders. Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht? Ich kann mir vorstellen, Sie sind da auch im regen Austausch mit der sportlichen Führung des Vereins.
Absolut. Also wir sitzen jede Woche zusammen, tauschen uns jede Woche über die Entwicklung der einzelnen Spieler aus. Das ist auch der Kernpunkt, um den es geht. Wir wollen unsere Jungs, die wir jetzt hier haben, die wollen wir maximal fördern. Dort werden wir die Entwicklung genau betrachten und wir werden sie maximal unterstützen. Und wenn wir dann glauben, es gibt den einen oder anderen interessanten Spieler, der diese Mannschaft weiterbringt, dann werden wir sicherlich auch zuschlagen.
Halil, hast du eine Idee? Wen könnte man holen im Winter?
Ich bin raus.
Ja, das habe ich mir sagen lassen.
Nein, nicht immer Spaß.
Comeback?
Nein, mit Sicherheit gibt es interessante Spieler allgemein auf dem Markt bzw. im Verein. Aber wir wissen auch, dass Wintertransfers, und das weiß jede sportliche Leitung und jeder Verein, schwierig zu bewerkstelligen sind. Und auch man muss auch gucken, ob die auch wirklich passen. Also im Wintertransfer muss nicht immer günstig sein. Ne? Also es kann da Probleme von der Mannschaft aus, vom Spieler aus. Also ist nicht immer einfach. Ich glaube, wenn man es aber macht, dann ist man wahrscheinlich 100% davon überzeugt und ist dann auch darauf angewiesen. Er braucht diese Hilfe. Und Spieler gibt es genug auf dem Markt in Deutschland, in Europa. Da wird es wahrscheinlich genug interessante Spieler auch für Dynamo geben. Aber Wintertransfers sind gut zu überdenken.
Vielleicht gibt es ja auch jemanden im eigenen Verein. Attegan hat ja heute zweimal getroffen. Es gibt da auch noch ein paar Jungs da, die sicherlich auch mit den Hufen schauen, zum Beispiel Hauptmann oder Kuse. Also da gibt es schon durchaus noch einige, auf die Sie sicherlich auch ein Auge werfen. Sie haben es ja vorhin schon erwähnt.
Absolut. Also das ist natürlich auch der Grund, warum wir heute dieses Testspiel gemacht haben, damit auch die Spieler, die zuletzt weniger Einsatzzeiten bekommen haben, genauso wie unsere Perspektivspieler, dass wir sie sehen können und dass wir ihre Entwicklung betrachten. Und wir haben sie auch regelmäßig im Training. Halil hat es angesprochen, die Wintertransferperiode ist immer die schwierigste Periode, die man haben kann. Aber Ralf Minge und Christian Walter haben gerade auch schon in der letzten Transferperiode mit der Verpflichtung von Moussa Kone gezeigt, dass sie dort ein gutes Händchen haben. Und da werden wir uns natürlich auch austauschen und schauen, was dort der Markt hergibt.
Dem entnehme ich, nichts ist unmöglich in der Wintertransferperiode. Da könnte durchaus etwas passieren. Namen wird er uns leider jetzt nicht verraten. Also probiere ich jetzt gar nicht erst. Thorsten, Veränderung hat es bei Dynamo aber nicht nur auf der Trainerbank gegeben, sondern auch in einigen Gremien des Vereins. Am 30. September ist zum Beispiel das komplette Präsidium zurückgetreten. Ausschlaggebend war da ein hausinterner Machtkampf bei Dynamo. Unter anderem soll es ja Intentionen gegeben haben, Ralf Minge zu entmachten. Eine Mehrheit im Verein hatte sich klar hinter den Sportchef der SGD gestellt. Wie hast du die Vorgänge vor 3 Wochen rund um Dynamo abseits des Rasens wahrgenommen?
Also ich bin natürlich nicht bei irgendwelchen Sitzungen dabei und ich bin jetzt auch nicht so tief im Verein drin, dass ich mir da jetzt das alles rekapitulieren kann, was da passiert ist.
Aber du hast ja eine Meinung.
Ich habe eine Meinung und es gibt eine kleine Episode. Ich weiß noch, ich habe mit Henry Buschmann irgendwann mal vor der Geschäftsstelle gestanden. Da kam Ralf raus mit seinem Jackett und irgendwann fing er an zu erzählen, dass das eine Jacke ist, die er noch aus Leverkusen hat. Und er hat einfach gesagt, wieso, die ist doch noch gut. Und er hat einfach das Dynamo-Emblem drüber gemacht. Also diese Art und Weise, wie er denkt, Dinge anzugehen, das ist eine ganz kleine Episode aus den paar Mal, die ich ihn getroffen habe, aber die hat mir sehr imponiert. Und ich glaube, diese Bodenständigkeit, diese Wertigkeit, das ist das, was er in den Verein hineingebracht hat. Und das zeigt dieses kleine Beispiel irgendwie so schön, deswegen erwähne ich es jetzt mal. Deswegen wäre es für mich persönlich eine Katastrophe gewesen, wenn dieser Mann nicht mehr in diesem Verein dabei ist.
Die Jacken von Ralf Minge sind sowieso legendär. Also ich sag nur, die Aufstiegsjacke in Magdeburg 2016, diese Jeansjacke gehört ins Dynamo-Museum. Annette, viele waren wirklich verwundert, warum Ralf Minge in Frage gestellt wurde. Der hatte doch maßgeblichen Anteil an der sportlichen Gesundung und damit auch an der finanziellen Gesundung des Vereins, dass die Sportgemeinschaft seit 2014 wieder auf die Beine gekommen ist.
Absolut, genau so ist es. Deswegen, ich meine, die Reaktionen im Umfeld von Dynamo Dresden haben es ja auch gezeigt, dass das eigentlich bei allen Unverständnis hervorgerufen hat. Jetzt ist als Reaktion darauf das Präsidium zurückgetreten. Ob das das eigentliche Problem löst, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage jetzt in den nächsten Wochen, weil die Probleme ja, glaube ich, eher im Bereich der Geschäftsstelle untereinander zu sehen sind. Ja, bin gespannt, wie es da in dem Bereich weitergeht.
Bleiben wir mal bei Ralf Minge trotzdem noch mal ganz kurz, denn Übergangspräsident ist ja jetzt der Börsenmoderator und Börsenexperte Holger Scholze. Und auch den haben wir zu Ralf Minge befragt.
Ja, jeder weiß natürlich, welche enorme Bedeutung Ralf Minge für diesen Verein hat. Das ist überhaupt gar keine Frage. Er ist eines der wichtigsten Aushängeschilder überhaupt. Er hat eine Dynamo-Geschichte, die weit zurückreicht und ist natürlich da auch mit ganzem Herzen bei seiner Arbeit dabei. Und das wissen wir alle sehr zu schätzen, das ist ganz selbstverständlich.
Deckt sich das mit Ihrer Einschätzung? Wie findet der Austausch mit der sportlichen Führung, speziell mit Ralf Minge, statt? Sie haben es ja gerade schon gesagt, man trifft sich einmal in der Woche, um sich auszutauschen.
Absolut. Also wenn man Ralf sieht, und wie er den Verein lebt, auch mit der Bodenständigkeit bei allen Themen, über die wir diskutieren. Ja, da spürt man, wie wichtig er für den Verein ist, aber auch wie wichtig dieser Verein für ihn ist. Und er war und ist für mich natürlich auch der entscheidende und wichtigste Ansprechpartner. Und ich bin froh, dass er da ist.
Sie haben in den ersten Wochen natürlich da auch gleich mal einen Crashkurs in Sachen Dresdner Emotionalität mitgemacht. Haben sich manchmal gefragt, hui, hier geht's aber ganz schön ab.
Also Ich hab von diesem ganzen Theater relativ wenig mitbekommen, weil ich mich total auf die Mannschaft konzentriert habe. Und insofern ging es mir auch immer nur darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln und mit denen zu arbeiten. Und die Emotionalität im Stadion, die kenne ich und die wollen wir demnächst noch befeuern mit guten Leistungen. Und dann hoffe ich, dass wir da richtig viel Emotionalität erleben.
Das ist zu hoffen. Annetz hat es gerade schon angesprochen. Unwidersprochen ist ja, dass das Betriebsklima in der Geschäftsstelle auch ein Grund für die atmosphärischen Störungen im Verein ist. Und auch dazu haben wir Holger Scholze, den aktuellen Interimspräsident, befragt.
Ich kann mich natürlich nicht in die Themen einmischen, die in den vergangenen Wochen und Monaten dort stattgefunden haben. Es steht mir gar nicht zu, dort eine Bewertung vorzunehmen. Aber ja, es hat offensichtlich Konflikte gegeben und ich habe auch den Eindruck, dass die bis heute nicht ausgeräumt sind. Allerdings habe ich unbedingt den Eindruck gewinnen können, dass die handelnden Personen, die dafür Verantwortlichen, und da ist zunächst erst einmal die Geschäftsführung zu nennen, zunächst mit Michael Born, aber auch mit Ralf Minge, und darüber hinaus auch natürlich der Aufsichtsrat, der hier eine überwachende Funktion wahrnehmen muss, entsprechend unserer Satzung, dass dort diese Probleme erkannt worden sind und man diese auch aktiv angehen und lösen möchte.
Annette, du als Frau, als Mediatorin und als Schlichterin, hast du einen
Wer
Vorschlag?
Wer hat dir sowas erzählt?
Ich. Hast du eine Idee, wie man die Probleme möglicherweise lösen könnte?
Naja, ich kann jetzt auch nur das beurteilen, was ich gelesen habe, was in irgendwelchen Zeitungen stand und Journalisten recherchiert haben, die definitiv dichter an Dynamo Dresden dran sind als ich. Offensichtlich scheint es ja ein Problem zwischen zwei handelnden Personen zu geben. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, worüber da im Kern diskutiert wird, aber in meinen Augen haben beide jeweils ihren Kompetenzbereich. Sicherlich gibt es gewisse Überschneidungen, aber ich glaube, solange jeder in seinem Tanzbereich aktiv ist und die Kompetenz des anderen in dessen Tanzbereich akzeptiert, sollte das funktionieren. Und wenn es da irgendwelche zwischenmenschlichen Streitigkeiten oder Querelen zwischen diesen beiden Personen gibt, dann sind sie, glaube ich, beide erwachsen genug, darüber zu reden und sie aus der Welt zu schaffen. Also ohne zu wissen, was der Hintergrund ist, kann es eigentlich nicht so schwierig sein, weil am Ende wollen alle dasselbe.
Das denke ich auch. Und eins ist auch klar, der Verein ist handlungsfähig und nicht führungslos. Am 17. November gibt es eine Mitgliederversammlung bei Dynamo. Einen Monat später wird dann das neue Präsidium gewählt. Und wäre schön, wenn es der Verein schafft, die Reihen wieder zu schließen und wieder als Gemeinschaft aufzutreten. Bleiben wir mal in der zweiten Bundesliga. Die wird dem Prädikatgericht wieder eine richtig enge, ausgeglichene Liga zu sein. Zwischen Platz 1, dem 1. FC Köln, und Platz 10, Dynamo Dresden, liegen aktuell nur 6 Punkte. Sie haben neulich gesagt, es ist einiges möglich in dieser Liga. Was denn da?
Ja, also ich denke, das haben die letzten Spiele auch schon gezeigt. Wenn wir, ich habe eben schon über die beiden 0-1-Niederlagen gesprochen, ob es nun der aktuelle Tabellenzweite ist und der aktuelle Tabellenfünfte. Die beiden Spiele hätten wir nicht unbedingt zu Hause verlieren müssen. Mit ein bisschen Matchglück auf unserer Seite gewinnen wir beide Spiele und stehen selber noch etwas besser in der Tabelle da. Trotzdem ist die Liga auch insgesamt sehr, sehr eng, wenn man ja vor 2 Wochen sieht, dass auf einmal der Tabellenletzte den Tabellenersten schlägt, dann ist das bezeichnend für diese Liga. Und darin liegt natürlich auch der besondere Reiz für uns, dass wir jetzt auch weiter daran arbeiten, an die entscheidenden Prozente, dass wir die als Team freimachen, als einzelner Spieler freimachen und eine Position uns erspielen, in der wir ja, einfach diese 50-50-Waage mit einer Feder in unsere Richtung kippen lassen.
Haben Sie so ein konkretes Ziel da vor Augen oder sagen Sie, nee, wir müssen, wie man immer beliebt sagt, von Spiel zu Spiel denken, oder spielen die 47 Punkte, die ja als Saisonziel ausgegeben wurden, eine gewisse Rolle?
Wir wollen jedes Spiel angehen, die Spieler weiterentwickeln und wir haben die letzten Spiele gesehen, Magdeburg und jetzt auch gegen Aue. Das waren 2 Unentschieden, wo wir durchaus Minimum 2 Punkte hätten mehr haben müssen. Und insofern müssen wir uns einfach weiter konzentrieren auf die nächsten Gegner und auch einfach unsere Dinge auf den Punkt abrufen und abliefern. Und dann werden wir erfolgreich sein und dann ist das übergeordnete Ziel. Da können wir dann Ostern drüber sprechen.
Halil, warst du überrascht? Heute Mittag kam die Meldung, der Hamburger SV beurlaubt seinen Trainer Christian Tietz. Ja, man hat nur 2 Punkte Rückstand zum Tabellenführer. Liegt aktuell auf Platz 5. Klar, man liegt hinter St. Pauli, das tut ein bisschen weh. Auf der anderen Seite, man hat in 4 Heimspielen nicht einen einzigen Treffer erzielt. Ich glaube, das spielt dabei auch eine Rolle. Wie siehst du die Trainerentlassung heute beim HSV?
Ehrlich gesagt, überrascht mich gar nichts.
Beim HSV so wäre.
Ja, ist ja leider, muss man ja sagen, ist es so. Sonst wären sie jetzt auch nicht in der zweiten Liga. Ich denke, ohne auch da wieder drin zu stecken, da ist man überhaupt nicht vor Ort, aber ich glaube, der Trainer hatte gute Arbeit geleistet. Man hat da eine gewisse Handschrift gesehen. Natürlich wird dann so eine Stadt und so ein Verein halt unruhig. Und wenn ich das vergleiche mit Dynamo, gerade auch was die zweite Liga betrifft, daran sieht man es auch, die Nerven liegen dann relativ schnell blank. Vereine wie Köln oder HSV, die haben Druck, die müssen oben stehen, die müssen eigentlich abliefern und ja, möglichst im Winter schon aufgestiegen sein. Und da sieht man, ja, wie da die, wie habe ich eben schon gesagt, die Nerven blank liegen und man eigentlich gewisse Sachen gar nicht überdenkt, weil für HSV ist klar, die müssen nächstes Jahr wieder erste Liga spielen und wenn es noch einen Trainer kostet.
Hannes Wolf ist jetzt der neue Trainer. Es ist der 18. HSV-Trainer in 11 Jahren. 18. HSV-Trainer in 11 Jahren. Das ist stattlich. Herzlichen Glückwunsch. Der weiß zumindest, wie man in die Bundesliga aufsteigt, Annette. Der hat das bewiesen mit dem VfB Stuttgart. In ähnlicher Rolle vor 2 Jahren. Da wurde auch im Herbst vorgestellt und ist dann mit den Schwaben in die erste Liga aufgestiegen. Ist das eine gute Wahl?
Also zumindest zeigt seine Geschichte, dass er genau diesen Weg schon einmal gegangen ist. Aber ich glaube, der große Unterschied ist das, was Halle gerade sagte. Der Druck in Hamburg ist brutal. Die müssen definitiv wieder hoch. Ob er damit umgehen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es nicht einfach ist, in einem Umfeld in Hamburg zu arbeiten. Ja, auch da fehlt mir tatsächlich der Einblick, um sagen zu können oder um jetzt die Prognose abgeben zu können, dass das funktioniert am Ende der Saison. Ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht, dass sie aufsteigen werden.
Da würde ich fast eine Wette wagen. Also ich würde
worum
sagen...
Worum wetten wir?
Um ein Essen.
Lass um ein Essen.
Um ein Essen.
Ich habe gesehen, du bist ja neuerdings auch als Koch unterwegs.
Ja, ich bin als Koch aktiv.
Genau.
Schwarz-Gelb gekocht insofern, heißt die Sendung. Wir haben das erste Mal mit Niklas Kreuzer gekocht. Also, ob ich jetzt selber koche, sei mal dahingestellt. Wir wollen ja was
doch,
Gutes essen.
Genau darum geht es. Also
oder wir laden dich ein. Wir kochen zusammen.
Ins Restaurant einladen gut. Kann jeder. Ich
gut,
würde sagen,
okay.
Du kochst für mich, ich koche für dich.
Perfekt.
Und der Trainer kommt mit dazu.
Ja,
und macht
natürlich.
Die
ist ausgemacht. Also, wunderbar. Ich sag, der HSV steigt auf. Also, bin mir relativ. Gilt aber auch die Relegation, ja?
Selbstverständlich.
Gut, sehr
am Ende
gut.
Zählt, in welcher Liga sie nächstes Jahr spielen. Machst du mit?
Ich wollte gerade fragen, was geht's umgedreht?
Ja, jeder kocht für jeden. Also
genau.
Wie gesagt. Also,
genau. Also du kannst dich auch gerne noch einklinken.
Du kannst
dann
nicht Kellner spielen.
So ein Beikoch zum Kartoffelschälen könnte ich noch gebrauchen.
Ich bring den Wein mit.
Perfekt, perfekt.
Mit,
also wir sind gut ausgestattet. Halil, du bist auch herzlich eingeladen. Also von daher, es wächst hier gerade was zusammen. Jetzt hat es schon 5 Trainerwechsel gegeben.
Ich hoffe, dass HSV nicht aufsteigt. Dann.
Bitte?
Ich hoffe, dass HSV nicht aufsteigt.
Warum? Warum? Wir gewinnen
kochst.
Doch alle. Wir gewinnen doch alle.
Ich glaube, er traut meinen Kochkünsten eher als deinen. Und okay. Das glaube ich auch
ja.
Zu Recht.
Danke, Halil, danke. Danke. Warum habe ich bei deinem Ton früher so laut geschrien? Das, damit haben wir jetzt schon 5 Trainerwechsel mit dem heutigen in der zweiten Bundesliga. Die Liga ist schon recht nervös, oder? In der ersten Liga, gut, da haben wir 2 Spieltage weniger. Hat es erst einen Trainerwechsel gegeben? Du bist doch bei dem Wein, oder?
Ob ich jetzt weiß oder rot mitbringe? Nein, ich glaube, nochmal zu dem Thema mit Hamburg, vielleicht auch bei Köln, weil das ist ja nun auch heute der ausschlaggebende Punkt gewesen. Ich glaube, die haben dieses Selbstverständnis auch in den vergangenen Jahren immer wieder gehabt, wir schaffen das schon irgendwie, wir sind ein Erstligist und niemand hat daran zu deuteln. Jetzt sind sie einmal in die Schranken gewiesen worden, sind abgestiegen. Und jetzt daran zu denken, dass sie nicht sofort wieder aufsteigen, ist erstmal gar nicht so wirklich im Gefühl der Fans überhaupt möglich. Und am Ende gehst du aber jeden Samstag oder Sonntag oder Montag, je nachdem, da raus und es steht 0-0. Und die anderen, wenn die im Volksparkstadion auflaufen, die haben sowas Ähnliches, wie wir es vorhin bei den Gastmannschaften in Dynamo, bei Dynamo gesehen haben. Die sagen, ne, herrlich, jetzt ist doch großartig für uns, hier in diesem Stadion als Zweitligist auflaufen zu können und die mal in die Schranken weisen zu können. Ich glaube, das ist alles andere als einfach für den HSV.
Ich erlebe das ähnlich in der dritten Liga mit Kaiserslautern und Braunschweig, wo irgendwie auch jeder Experte zu Saisonbeginn gesagt hat, die gehen auf jeden Fall wieder hoch. Die Situation ist eine komplett andere. Lautern hat sich jetzt ein bisschen gefangen, aber wenn ich mir Eintracht Braunschweig angucke, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, dass diese Erwartungshaltung von außen nicht ganz einfach ist.
Was ist mit Ingolstadt los, Ihrem Ex-Verein? Auch die haben den Trainer schon gewechselt. Der Trainerwechsel zu Alexander Nuri entwickelt sich so, vorsichtig gesagt, zu einem Rohrkrepierer. Die haben 4 Niederlagen zuletzt kassiert. Heute Angelo Vier, ihren Sportdirektor, beurlaubt. Also so ein starker Kader eigentlich von den Namen her. Aber irgendwie kriegen sie es nicht auf den Rasen.
Ja, also da leidet man natürlich schon mit, wenn man bei dem Verein gearbeitet hat und die handelnden Personen kennt, dann ist das keine schöne Situation. Gerade Alex Nuri, den ich sehr schätze, der auch schon bei Werder Bremen gezeigt hat, dass er ein hervorragender Trainer ist, für den finde ich es natürlich auch sehr, sehr bitter. Ja, wenn man als Trainer kommt und verliert dann gleich die ersten 4 Spiele, das ist sicherlich alles andere als das, was man sich wünscht. Aber da laufen natürlich dann auch Prozesse ab in einer Mannschaft, die muss man unterbrechen und das ist bisher noch nicht gelungen und ich hoffe, dass sie da natürlich auch wieder auf Kurs kommen, denn dort hat man auch eine Menge aufgebaut, hat auch dieses Jahr wieder eine Menge Geld investiert in diesen Kader, aber es zeigt auch, dass wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren in einer Mannschaft, dass die zweite Liga dann auch einfach brutal ist.
Und was ist mit Erzgebirge Aue? Halil, man erinnert sich ja auch, du hast ja häufig gerne in lila Trikots gespielt in Osnabrück und dann eben wohl auch im Erzgebirge. Wie siehst du denn die Mannschaft aufgestellt?
Ich habe es vor kurzem schon erwähnt, im Vergleich Dresden-Aue. Ich glaube, für Aue muss man ehrlich sagen, bei aller Rivalität natürlich, wenn die in der zweiten Liga spielen, das ist für die eine Freude, das ist eine Riesenaufgabe für die, dass sie dann in der zweiten Liga spielen dürfen. Also jeder Klassenerhalt ist unheimlich viel wert. Das ist gefühlt, auch zu meiner Zeit, als ich da war, ist gefühlt eine Meisterschaft. Ne? Also dieser Verein mit dem, was sie drumherum haben, muss man auch ehrlich sagen, in der zweiten Liga Fußball spielen zu können, ist von hoher Bedeutung. Und ich denke schon, dass sie den Klassenerhalt sichern werden, aber es gibt schon einen Unterschied in meinen Augen, ohne zu viel Druck aufzulegen, aber Dresden befindet sich ja natürlich schon in einer anderen Kategorie und ich denke aber trotzdem mit der Mannschaft, die sie zusammengestellt haben, gerade mit dem Ior vorne, mit dem ich zusammengespielt habe in Osnabrück, aber auch mit Paco vorne drin, um nochmal 2 Spieler auch aus der Offensive zu nehmen, haben sie genug Qualität, um in der Liga halt zu bleiben.
Bei Erzgebirge Aue muss man ganz klar sagen, da steht in der DNA Abstiegskampf mit drin und das setzen sie auch jetzt mittlerweile richtig gut um. Konnten wir uns am Freitag hautnah anschauen. Und der 1. FC Magdeburg, Aufsteiger, hat auf jeden Fall Nehmerqualitäten und kann dann auch zurückschlagen. Hat Dynamo Dresden leidlich erfahren müssen. Auf der anderen Seite kommen sie im eigenen Stadion, was wirklich sehr lautstark ist, noch nicht so richtig in die Puschen, anders als in den vergangenen Spielzeiten. Bislang warten sie dort noch auf einen Heimsieg.
Das hing natürlich vor allem mit der Liga zusammen. Sie haben in der letzten Saison in der dritten Liga gespielt, hatten einen Kader, hatten eine eingespielte Mannschaft, die diese Liga am Ende ja fast dominiert hat. Sie sind ja auch zu Recht Meister geworden. Und das, was dort in diesem Stadion abgeht, ist ja durchaus vergleichbar. Auch von der Lautstärke haben wir ja selber schon erlebt, mit dem, was hier in Dresden passiert. Die Euphorie in der Stadt ist genauso groß. Man ist jetzt zum ersten Mal da wieder in diesem Profifußball überhaupt angekommen. Natürlich hat man relativ schnell 2 Ligen überwunden und man denkt da jetzt nicht an die erste Liga, das glaube ich nicht, aber es ist gar nicht so einfach. Die spielen meistens einen richtig guten Ball, aber belohnen sich nicht. Jetzt letzte Auswärtsspiel ging ja dann auch ordentlich daneben. Das wird schwer werden, weil sie, glaube ich, erstmal in dieser Liga ankommen müssen. Es sind ja sehr, sehr viele Spieler, die auch den Weg durchaus mitgegangen sind. Aber ich traue Jens Hertel absolut zu, das am Ende zu schaffen. Und für die Liga und unter anderem natürlich auch für Dynamo und für Aue, diese Derbys, das ist einfach großartig. Und deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass sie drin bleiben.
Das ist definitiv das Salz in der Suppe. Ein anderer Ostverein macht einen richtig starken Eindruck, Annette. Union Berlin als einzige Zweitligamannschaft aktuell immer noch ungeschlagen. Und man hat die wenigsten Gegentore kassiert und das mit Abstand. Nur 7 Treffer hat Union schlucken müssen. Ist der Verein aus Köpenick reif für mehr? Endlich reif für mehr?
Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für die erste Liga, Union Berlin dort dabei zu haben. Die alte Försterei ist ähnlich wie Dynamo Dresden oder auch Magdeburg. Das ist eine wahnsinnige Atmosphäre. Jeder, der dort mal als Fan war und dort aufgelaufen ist, weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Insofern wäre es eine Bereicherung für die erste Liga. Die Frage, ob sie reif genug sind, haben wir uns schon des Öfteren gestellt. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie eine gute Saison in der zweiten Liga spielen. Ich würde es ihnen wünschen, definitiv. Ich würde es ihnen wünschen. Ich glaube, dass die erste Liga auch durchaus zwei Erstligisten aus derselben Stadt verträgt. Insofern, ja, ich finde es gut.
Und ausgerechnet jetzt am Sonntag geht's für Dynamo nach Köpenick. Doch Bange machen gilt nicht.
Nee, wir spielen ganz klar auf Sieg. Wir haben jetzt gegen Magdeburg 2 Punkte liegen lassen, hier gegen Aue 2 Punkte liegen lassen. Heißt, nächste Woche holen wir uns 3 Punkte.
Klar wird es ein schweres Spiel. Union ist diese Saison konstant gut und bockstark. Und deswegen wird das ein hartes Stück Arbeit für uns. Wir werden da sicherlich nicht Favorit sein, aber trotz allem wollen wir unsere gute Serie an Auswärtsspielen, die wir ja zuletzt gespielt haben, da auch fortsetzen. Und wir werden da trotzdem mit Selbstvertrauen hinfahren und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das ist gar keine Frage.
Genau. Wie sehen Sie die Aufgabe bei Union Berlin? Wie wollen Sie die Mannschaft in Köpenick knacken, die noch nicht verloren hat?
Ja, wir wissen natürlich um die Qualität von Union Berlin, die, ja, wenn man nach 10 Spieltagen 4 Siege geholt hat, 6 Unentschieden und keine Niederlage, dann zeigt das, wie kompakt und wie gut sie sind. Sie lassen auch statistisch gesehen die wenigsten Gegnerchancen zu. Ja, und wir wollen das natürlich auch am Wochenende ändern und hoffen, dass natürlich da auch eine Serie reißt und wir unsere guten Auswärtsspiele auch dort fortsetzen können.
Schaust du selbst vorbei beim Duell deiner Ex-Vereine? Favorit ist Dynamo am Sonntag sicherlich nicht.
Das stimmt, also rein von der Konstellation, wurde ja auch gerade schon erwähnt, ist klar, Union erstmal Favorit. Aber ich denke, dass es ein interessantes Spiel wird. Dresden steht auch sehr, sehr kompakt, lässt wenig zu und wird wahrscheinlich kein Torfestival geben, glaube ich. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Ob ich vorbeischaue, weiß ich noch nicht. Ich muss eigentlich auf die Kinder aufpassen Sonntag.
Ach, da findet sich bestimmt jemand. Also, Halil, dein letzter Verein, für den du bis zum Sommer gespielt hast, der VfL Osnabrück, steht auch richtig gut da. Sind aktuell Tabellenerster in der dritten Liga, haben erst eine Niederlage kassiert, sind Tabellenführer, wie gesagt, und reif für den Aufstieg?
Das wird sich halt über die Saison zeigen. Ne? Ich glaube schon, wurde ja gerade auch schon erwähnt, dass andere Vereine ja, schon hoch angepriesen wurden, ob es Braunschweig oder Kaiserslautern ist, an dem man quasi nicht vorbeikommen konnte. Jetzt zeigt halt Osnabrück, Oerding, okay, war auch ein bisschen zu erwarten, dass sie eine ganz gute Rolle spielen werden. Wird sich zeigen, aber man sieht auch an der Konstellation gerade bei Osnabrück, stehen unheimlich gut, kriegen wenig Gegentore. Glaub hat gerade einen Rekord aufgestellt, wenn ich es richtig gelesen habe, so lange zu Null zu spielen. Und ist da werden halt dann irgendwo Meisterschaften auch entschieden. Man muss gucken, wie lange sie es durchhalten. Aber ich traue dem Verein, der Stadt, vieles zu. Und da ist schon vieles möglich. Ich habe auch schöne Spiele, schöne Zeiten dort gehabt. Und wenn man sich erstmal oben da festgebissen hat, dann traue ich es ihnen auch zu, da zu bleiben.
Auch Sie haben ja eine besondere Beziehung zur Bremer Brücke.
Ja, ich habe dort einige Jahre, war dort aktiv, auch dort gibt es auch ein sehr fußballbegeistertes Publikum und man freut sich natürlich, wenn ein Verein jetzt diese Entwicklung genommen hat. Letzte Saison unter Daniel Thun war schon sehr schwierig und ich freue mich für ihn. Ich kenne ihn ja noch aus unserer Zeit dort, freue mich für ihn, dass er jetzt so gut dasteht.
Was ist denn mit den Ostvereinen? Hansa Rostock zum Beispiel, Halil hat ja in Rostock gespielt. Annette, ich glaube, du
was
hast
war auch das jetzt gerade für ein Lachen? Da rechts, ich habe es genau gesehen.
Weil ich gerade merke, dass es viele Vereine waren, viele im Osten. Und
ja, aber es ist doch nicht unbedingt
Verein,
schlecht.
Über den wir gerade sprechen, außer Magdeburg, war ich irgendwie
schon. Ja, siehst du, deshalb haben wir dich eingeladen. Ja. Du hast ja, glaube ich, auch noch ein Viertel deines Herzens an die Hansa-Kocke vermietet, oder? Wie siehst du Hansa gerade aufgestellt?
Ja, ich glaube, dass man sich keinen Gefallen damit getan hat in dieser dritten Liga, die ähnlich wie die zweite Liga wahnsinnig spannend ist und wo es wahnsinnig turbulent zur Sache geht, zu Saisonbeginn als einziger Verein so eine Aussage zu treffen, nämlich wir steigen auf am Ende der Saison. Ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Druck. Ich glaube, dass es der Mannschaft, den Spielern, dem Trainer nicht unbedingt geholfen hat, so eine Erwartungshaltung aufzubauen. Da haben sich andere Vereine in meinen Augen schlauer verhalten, das nicht so offensiv zu äußern, sind daran natürlich wahnsinnig gemessen worden. Gerade zu Saisonbeginn hat es nicht funktioniert. Auf der anderen Seite sieht man auch da wieder, wie schnell bestimmte Veränderungen dann auch wieder zu einem anderen Ergebnis führen können. Also ich glaube, die Rückkehr von Oliver Hüsing als Kapitän und Abwehrchef war wahnsinnig wichtig für Hansa Rostock. Die werden oben mitspielen, die werden um den Aufstieg mitspielen. Ob sie es am Ende packen, ich glaube, dass das tatsächlich ein Achtkampf werden wird zu Saisonende und dass wir die Entscheidung, wer am Ende aufsteigt, auch tatsächlich erst spät in der Saison erleben werden.
Keine Angst, wer jetzt hier schon irgendwie erwartungsfroh guckt, ich kriege heute keine weiteren Wetten mehr ein, keine Angst. Also du bist ja für die Kollegen des MDR mit den mitteldeutschen Vereinen unterwegs, also mit Halle, Jena und natürlich auch Zwickau. Wer überzeugt dich da momentan am meisten?
Also am meisten, nicht nur wegen der Tabellensituation, es ist schon der Hallesche FC, die habe ich jetzt gesehen gegen Rostock. Das war super unglücklich, was sie da gehabt haben, kriegen glaube ich nach 3 Minuten durch einen kleinen Missverständnis in der Abwehr da das 0-1 und rennen dann die ganze Zeit da hinterher. Das gleiche jetzt am letzten Samstag gegen Haching haben sie glaube ich gespielt. Tolles Spiel gemacht wieder, aber sie kriegen vorn die Bälle einfach nicht rein. Und Thorsten Ziegner probiert da ja wirklich verrückte Sachen. Hat da Sebastian May, den man hier in Dresden glaube ich auch noch kennt, da als Mittelstürmer reingestellt. Das ist grundsätzlich eine schöne Idee. Da ist ein Brecher, der irgendwie, weiß nicht, 1,94 ist. Aber er hat dann eben doch seine Probleme, sich mit Wendigkeit, mit Schnelligkeit durchzusetzen. Und beim Kollegen Fetsch ist einfach irgendwie gerade der Dreck am Stiefel. Der versucht so viel, der läuft sich frei, der erarbeitet sich Chancen, aber das Ding geht einfach nicht rein. Defensiv gefällt mir das super, was sie machen. Also ich traue denen durchaus zu, vielleicht in diese 8, wie Sanett gerade gesagt hat, dort noch mit reinzukommen. Bei den anderen beiden wird es schwer. Also da wird es richtig schwer. Ich glaube, Jena hat seit August nicht mehr gewonnen, zuletzt immer 2-0 zu Hause. Nun lese ich gerade, dass Kevin Panewitz jetzt mal eine Woche das Ganze wieder von der Seite sich anschauen darf. Das war ein Experiment, das wussten alle. Aber das bringt natürlich Unruhe in so einen Verein. Ne? Und Zwickau, das wird schwer bis zum Schluss, glaube ich. Dass sie jetzt Brinkis wieder fürs Tor haben, ist gut. Der ist einfach ein überragender Typ auch, der Mannschaft von hinten raus Sicherheit gibt. Dass Ronny König jetzt zweimal wieder getroffen hat, ist auch gut für die Mannschaft, weil es einen Kopf frei macht. Aber ich glaube, für die Zwickauer wird es bis zum Ende schwer werden.
Weil wir gerade bei Zwickau sind, dort fand aus meiner Sicht mit das Interview des Jahres statt und Annette war direkt beteiligt. Es war der 2. September, 1:1 zwischen Zwickau und Kaiserslautern. Kaiserslautern hat in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter, der sicherlich umstritten war, den Ausgleich kassiert. Und danach ließ der Lauterer Mittelfeldspieler Jan Löhmanns-Röben am Mikrofon dieser Frau aber mal ordentlich Dampf ab.
Wenn das kein V-Spiel ist, ja, leck mich am Arsch, Alter, ehrlich. Wie kann man das nicht sehen? Fehlen mir ein bisschen die Worte. Also, man sieht, dass sein Ellbogen ganz klar reingeht, dass ich ein Gesicht kriege und. Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Zählen gehen, aber. Da vorne haben wir eine Zähne, ganz klar Elfmeter. Wenn das nicht gepfiffen wird, passiert das gar nicht. Und wenn man das. Ja, platz mir die Krawatte, ehrlich.
Fühlen Sie sich betrogen um den sicher geglaubten Sieg?
Betrogen, er spielt hier ein super Spiel. Ja, keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat. Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen. Soll erst mal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen. Das ist ja eine absolute Frechheit.
Annette. Was denkt man in dem Moment?
Man denkt in dem Moment, Mädchen, konzentrier dich und fang bitte nicht an zu lachen, sonst eskaliert die Situation. Also da war tatsächlich ganz viel Konzentration dabei, das irgendwie vorbeiziehen zu lassen und trotzdem dieses Gespräch am Laufen zu halten, weil mir klar war, der ist so on fire, dem brauchst du eigentlich nur das Mikrofon hinhalten, der platzt von alleine. Also das hat ja auch nichts mit journalistischer Kunst oder irgendwas zu tun. Ich war einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte das Glück, dass der Spieler es sich nochmal anders überlegt hat, weil er erst gesagt hat, er möchte kein Interview geben, dann kam er doch nochmal raus. Stand dann plötzlich neben mir und sagte so, jetzt zeig mal hier, Und dann habe ich gesagt, okay, zeige ich dir, aber nur live. Dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, okay. So, und dann haben wir das eben vorbereitet, haben die Szene vorgelegt und ja, da braucht man dann nicht mehr viel sagen, da genießt man einfach nur und freut sich. Freut sich innerlich, dass ein Sender wie Telekom Sport, der glaube ich unter den Sportfans noch nicht so bekannt ist, wie er es eigentlich verdient hätte, da eine gewisse Bekanntheit durch den Menschen Jan Löhmannsröben erreicht, weil da sind natürlich viele drauf angesprungen. Viele andere Sender haben dieses Interview gezeigt, es wurde viel drüber gesprochen und für uns als Sender war das natürlich ein Geschenk, klar.
Das Cornflakes zählen. Halil, was denkst du da in so einem Moment? Leidest du dann eher noch mit dem Spieler mit oder sagst du dir, Mensch, passiert halt nach 90 Minuten dort auf dem Rasen, wenn man in der Nachspielzeit so einen Elfmeter kassiert?
Eigentlich leide ich mit dem Spieler nach der Information, dass er eigentlich schon in der Kabine war. Dass er nicht einfach geblieben ist und es weggelassen hat, hätte ihm wahrscheinlich einiges erspart. Aber klar, Emotionen gehören dazu, sind dabei.
Finde ich auch.
Ich hatte das Glück für mich, egal wie, ich war ja auch sehr temperamentvoll, dass ich mich irgendwie mal zusammenreißen konnte, weil ich auch einfach auch Angst vor gewissen Ärger hatte. Aber irgendwie schreien wir alle nach Typen und auch, dass man gewisse Sachen auch mal sagt und auch mal frei gibt. Und der Junge hat ja auch irgendwo eine gewisse Unterstützung bekommen. Also alleine, wenn ich das mitbekommen habe mit der Cornflakes-Lieferung da nach
vor der DFB-Zentrale,
genau, hat er ja also nicht nur Stress bekommen. Wahrscheinlich hat er seine Strafe bekommen. Die wird er wahrscheinlich noch lächelnd bezahlt haben bei der ganzen Unterstützung.
Sogar, die hat sogar jemand übernommen für ihn. Also es gab einen anonymen Spender, der diese
Cornflakes-Firma.
Man munkelt, es sei jemand aus dem Umfeld des Vereins gewesen, jemand, der als Fan dem Verein nahesteht. Insofern hat er nicht mal die bezahlt. Und das Witzige ist ja, dass er selber sagt, also wer Jan Löhmannsröben kennt, weiß ja, dass er durchaus in der Vergangenheit auch schon durch die ein oder andere außersportliche Geschichte aufgefallen
ist.
Malle ist nur einmal im Jahr. Er selber sagt, hey, es ist total super, wenn ich jetzt meinen Namen bei Google eingebe, dann erscheint das Thema Malle erst auf Seite 3, geht's halt um diese Cornflakes-Geschichte. Insofern sagt er im Nachhinein alles richtig gemacht. Ich habe das Thema irgendwie erstmal von der Plattform und die Leute kennen mich. Ich bin bekannter geworden dadurch. Es ist ein bisschen traurig, dass der Werbevertrag mit der Cornflakes-Firma nicht zustande gekommen ist, aber ich glaube, er arbeitet noch dran.
Ah, ich denke, das hat auf jeden Fall noch Potenzial.
Ich glaube, er ist genau deswegen aus der Kabine nochmal gekommen.
Ja.
Du meinst, also du unterstellst ihm jetzt gerade, dass er sich bewusst Gedanken darüber gemacht hat, welche Konsequenzen dieses Verhalten haben
könnte. Natürlich
nicht. Ich glaube nicht.
Die Mannschaftskasse soll es bezahlt haben, erfahre ich gerade. Die Mannschaftskasse wird erzählt. Okay, lassen wir mal so dahingestellt. Halil, das Interview geht auf jeden Fall in die Annalen ein. Du bist auch in den Geschichtsbüchern der dritten Liga fest verankert. Ich sag nur, 25. Juli 2008, das erste Drittligator überhaupt. Du hast es geschossen, dazu auch noch für Dynamo Dresden. 1:0 damals in Erfurt. Welche Erinnerung hast du an den Tag? Es war Steigerwaldstadion, Freitagabend, Flutlichtspiel und du machst die Bude.
Ist schon im Nachhinein, also damals wusste ich nicht genau, was es mal auf sich hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag durch die Stadt laufe und sage, ja, hurra, ich war der erste Drittliga-Torschütze. Aber ja, es war mein erstes Profispiel. Ich bin da Profi geworden in der eingleisigen dritten Liga und habe hier eine Chance bekommen. Vorher kann ich mich ganz gut erinnern, gab es ein Interview auch mit dem Stürmer von Erfurt, Cannizzaro, der das darum gebettelt hat, dass er das gerne machen möchte, dieses Tor. Und dann hatte ich halt gesagt, okay, dann soll er das erste machen und wir gewinnen 2-1. Das hat mir eigentlich im Endeffekt gezeigt, wie man auch mit so Sachen auch schon in den jungen Jahren auch damit umgehen kann. Und dass ich das Tor schießen konnte mit so einem Verein, Mannschaft, alles drumherum, dort in Erfurt so einen Sieg zu feiern, der ja dann auch knapp war. Ich weiß, wir haben unglaublich auf die Hölzer bekommen. Also ich kann mich erinnern, wie der Innenverteidiger, ich glaube Pohl war das damals gewesen, wie der mich 2-3 Mal mitgenommen hat. Das war ein hart erkämpfter Sieg, aber dieses Tor bleibt definitiv in Erinnerung und ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
Jetzt ist deine Karriere im Sommer zu Ende gegangen. Ganz unterschiedliche Stationen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Dresden, Union, Aue, Rostock oder Osnabrück. Wo war es denn am schönsten? Wir verzeihen dir das, wenn du jetzt nicht Dresden sagst, aber es wäre natürlich schön.
Ja, das weiß ich, dass ihr mir es verzeihen würdet. Aber ich meine, jede Station hatte was Besonderes für mich. Egal, wo ich war, erfolgreich oder nicht so erfolgreich, ob ich gespielt habe oder nicht gespielt habe, irgendwo war es überall sehr, sehr lehrreich für mich. Ich hatte wirklich viele gute Stationen, viele sehr, sehr nette Menschen kennengelernt, viele Erfahrungen für mich sammeln können, gerade auch persönlich. Aber klar ist, dass natürlich Dynamo Dresden für mich als erste Profistation, ich war in relativ jungen Jahren hier allein in der Stadt, war beim Stadionumbau mit dabei, durfte das miterleben, Eröffnungsspiel gegen Schalke, bin auf einmal mit 24 mit der Kapitänsbinde hier rumgelaufen und keiner wusste so richtig eigentlich warum oder ich konnte es gar nicht einschätzen, was es bedeutet. Deswegen ist das immer besonders für mich. Ich bin sehr, sehr gerne in der Stadt. Ich habe es eingangs gesagt, dass ich ja auch dankbar auch für die Einladung hier bin, weil es einfach ja, eine Besonderheit hier war. Da denkt man halt gerne zurück und man hat noch einige Bekannte hier. Und das ist schon, wie gesagt, bei allen Stationen, die ich hatte, wo ich auch, glaube ich, überall irgendwo einen Stempel irgendwo mit hinterlassen habe, wo ich auch gerne, glaube ich, hingehen kann, also wo keine Tür jetzt für mich zu ist, ist Dresden schon sehr, sehr speziell.
Und jetzt? Jetzt wird's der Versicherungskaufmann bei dir. Wie bist du auf die Berufswahl gekommen? Was machst du jetzt konkret?
Also ich wurde schon nach meiner ersten Verletzung betreut von der Firma Alpha Sports, die in Berlin sitzt. Da geht es dabei, dass man Spieler betreut, gerade nach der Verletzung. Ich habe leider ein paar mehr erwischt. Ich hatte insgesamt 8 OPs hinter mir, 8 größere Verletzungen, kann man schon sagen. Und so bin ich halt mit der Firma in Berührung gekommen. Und die betreuen den Spieler halt, wie gesagt, nach der Verletzung und holen da gewisse Rechte halt für den Spieler raus. Mittlerweile kümmern sie sich auch darum, den Spieler halt schon vor einer Verletzung halt ganz gut abzusichern. Da gab es dann erste Überlegungen letztes Jahr nach meiner letzten Verletzung, Knorpelschaden im linken Knie. Und natürlich konnte ich mir nicht vorstellen, Versicherungskaufmann irgendwo drüben beim Nachbarn zu klingeln und ein Hausrat zu verkaufen. Bin ich ehrlich, das war nicht mein Anliegen, oder das wäre auch nicht mein Traumberuf. Aber die Möglichkeit zu haben, in so einer Firma, die schon einen sehr, sehr großen Namen hat in Berlin, arbeiten zu können, also im Fußball-Deutschland meine ich, und dann weiterhin auch mit Sportlern zu tun zu haben und eigentlich den Sportlern, ich sehe es eher als Hilfe. Also ich bin kein Quatscher, ich bin keiner, der, wenn das mal auftreten sollte, dass ich irgendeinem Spieler eine scheiß Versicherung aufquatsche und der über mich schlecht redet, dann höre ich wahrscheinlich auf damit. Mir geht es eher darum, Spielern, die gerade in jungen Jahren, da wird viel, viel Mist gebaut, nicht gut aufgehoben sind, nicht gut beraten sind in dieser Richtung. Da ist eigentlich mein Anliegen, den Jungs behilflich zu sein und irgendwo auf Augenhöhe zu begegnen. Also nicht im Anzug und Schlips vor dem Spieler zu sitzen und sagen, du brauchst von Leben bis Riester über sonst was für eine Versicherung, sondern wirklich über seinen Job, über den Fußball zu sprechen. Ich habe da halt aus eigener Erfahrung viel mitnehmen können durch meine Verletzung. Und so bin ich zu diesem anflutlichen, kurioseren Beruf, sage ich mal, gekommen. Ne?
Wie sehen Sie seine Entwicklung?
Ja, also man hat natürlich in der Zeit, wenn man mit den Spielern zusammenarbeitet, weiß man, über wen muss man sich ein paar Gedanken machen und über wen nicht. Und Halil war immer jemand, der war immer klar, der wusste immer, wie sein Leben weitergehen soll. Und er hat halt auch gut vorgesorgt. Und wir haben uns eben ja schon lange auch vor der Sendung ausgetauscht darüber. Und ich finde es toll und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass er seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben kann und das aber auch auf seriöse Art und Weise. Und da freue ich mich für ihn, dass es so gut läuft.
Ein Thema will ich unbedingt noch ansprechen. Fußball Deutschland diskutiert nach wie vor über die Pressekonferenz des Jahres von München. Das sind jetzt schon denkwürdige 32 Minuten.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest sich erlaubt wird. Aber wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren.
Zum zweiten Mal habe ich jetzt gehört, dass du den Juan Bernat so verherrlichst. Das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt davon ab, dass wir Juan Bernat nach Paris verkauft haben. Ich sage dir mal eins. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben. Weil er uns fast die ganze Champions League gekostet hat. Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja? Und nicht immer so hintenrum. Und das Wohl und Wehe des FC Bayern München hängt nicht von Juan Bernat ab. Das müsst ihr endlich mal begreifen.
Thorsten, was war denn das am Freitag? Eine Generalabrechnung mit unliebsamen Kritikern und den Medien? Das mediale Eigentor des Jahres? Ein perfektes Ablenkungsmanöver von den sportlichen Sorgen, um vielleicht die Mannschaft zu schützen? Oder das Errichten der bayerischen Wagenburg? Wir gegen den Rest der Welt?
Vielleicht ein bisschen was von allem. Ich glaube, es war nicht das perfekte Ablenkungsmanöver, weil die Art und Weise, wie die Dinge von Karl-Heinz Rummenigge da am Anfang nach oben gehängt worden waren, die war einfach zu hoch. Und über diese Hürde konnte während der gesamten Pressekonferenz dann keiner mehr drüber gehen. Also dort das Grundgesetz Artikel 1 herauszuholen und dann haben wir gerade auch noch Uli Hoeneß zu hören, das ist einfach zu viel gewesen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut das wirklich auch vorher überlegt war. Man spürt bei beiden, dass eine hohe Emotionalität da ist. Dann haben sie den armen Hasan Salihamidžić mitgeschleppt, der es auch aufgrund seiner Sprache gar nicht einfach hatte, bei diesem sehr, sehr sensiblen Thema da Argumente zu liefern und im Prinzip ja nur die Schlagworte, die die beiden vorher schon gegeben hatten, dann nochmal rausgeholt hat. Und dass dann Karl-Heinz Rummenigge ihm dann noch das Wort wegnimmt und ihn über den Mund fährt, hat ihn, glaube ich, als ja, die Kompetenz des Sportdirektors nicht unbedingt behilflich gewesen. Also ich glaube, das war nicht wirklich komplett durchdacht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie am Ende das, was es am Ende gebracht hat, auch so wollten. Und ihr habt ja gerade Uli Hoeneß gehört, das war ja fast schon Ekel in der Stimme, wie er diesen Spielernamen ausgesprochen hat. Ich glaube, das sieht man auch an den Reaktionen von Menschen wie Paul Breitner, der ja beim Blickpunkt Sport, beim Bayerischen Rundfunk, bei den Kollegen, da eine Dimension der Ende einer Freundschaft fast angekündigt hat, weil er das überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil sich der FC Bayern da in eine Richtung manövriert hat, wo er ihn nicht sieht. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so geplant war, oder ob das nicht irgendwann eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat.
Schwer nachzuvollziehen, was das diese neue Aufführung von Two and a Half Men sollte da am Freitag. Warum? Rummenigge hat ja trotzdem irgendwas erwähnt, wo ich sage, da steckt vielleicht was dahinter. Er hat gesagt, okay, es wird gedealt zwischen den Beratern und den Verlagen. Hat er damit recht?
Sagen wir es mal so, es gibt durchaus Verlagshäuser im Fußball, die einen gewissen Einfluss haben auf bestimmte Dinge und den auch gerne nutzen. Inwiefern die Berater da auch eine Rolle spielen, inwiefern da auch Vernetzungen zwischen den Verlagshäusern und den Beratern bestehen, mag ich nicht beurteilen. Trotzdem ist all das, also ich bin jetzt auch seit 15 Jahren in dem Geschäft. Natürlich haben sich die Medien verändert, natürlich hat sich verändert, wie über Fußball gesprochen wird, es hat sich die Intensität verändert und es hat sich auch der Ton verändert. Trotzdem ist keine dieser Entwicklungen eine Rechtfertigung für das, was da auf dieser Pressekonferenz passiert ist. Also ich kann es durchaus verstehen und das gab es auch. Thomas Schaaf hat bei Werder Bremen mal einem Journalisten, einem Kollegen von mir für, ich glaube, 3 Wochen Hausverbot erteilt und hat gesagt, ich will dich hier beim Spiel nicht mehr sehen, ich will dich auf der Pressekonferenz nicht mehr sehen. Okay. Da bleibt man dann halt mal 3 Wochen weg und danach ist auch alles wieder gut. Aber das hat ein Kaliber tatsächlich angenommen. Es wurden Journalisten persönlich angesprochen, es wurde gesagt, wir achten auf euch, es wurde letztendlich der Entzug der Pressefreiheit angedroht. Und da sind wir an einem Punkt, das darf sich keiner erlauben und auch nicht der FC Bayern.
Ja, zumal man proklamiert, die Würde des Menschen ist unantastbar und 15 Minuten später genau. Ist die Würde von Juan Bernat und von einigen Journalisten ja, nur noch ein Scheißdreck wert.
Es war ein Stück weit Doppelmoral und ich bin da bei Thorsten. Ich glaube, sie haben sich mit dieser Situation keinen großen Gefallen getan.
Wie hast du das Ganze empfunden als Spieler? Denn es gibt ja auch Spieler, die sagen, das war schon ganz gut, das war mal ein Zeichen und wir fühlen uns natürlich auch ein bisschen durch die Worte abgesichert.
Ja gut, eigentlich weiß man ja, dass man
in diese Richtung, egal was gemacht wurde, also man kann es ja bewerten, wie man es möchte, es gibt ja trotzdem keine Ruhe. Also wir reden ja trotzdem seit Freitag weiter darüber und es wird in der nächsten Niederlage von Bayern wieder darüber gesprochen
werden. Heute hat es keine gegeben. 2-0 gewonnen bei AEK Athen in der Champions League. Okay, Martinez und Lewandowski haben die Tore geschossen.
Okay, ja, also deswegen für einen Spieler, glaube ich, spielt es gar keine Rolle. Also der Spieler an sich, der jetzt in der Kabine sitzt, natürlich registriert er das und nimmt das auch wahr. Aber was bringt die Schelte denn jetzt von den beiden gegenüber der Presse? Eigentlich gar nichts. Eigentlich ist es irgendwo kontraproduktiv, weil jetzt werden die Medien noch mehr darauf achten, noch gezielter und noch mehr versuchen, irgendwo zwischen den Zeilen was zu hören, was zu lesen, was zu schreiben. Ich glaube, das als Spieler, das kannst du eh nicht beeinflussen. Und jetzt auch, ich sag mal, bei München, man sollte sich ausklammern, die sind jetzt natürlich nichts Besonderes, jeder Mensch ist irgendwo gleich, aber die beiden sind ja nun mal bei Bayern München irgendwo mehrere Jahrzehnte stehen für den FC Bayern und haben sich diese Rechte halt rausgenommen. Ob es vorher überlegt war oder nicht, das ist einmal dahingestellt, aber ich denke, ja, es ist auf jeden Fall nicht zum Positiven für Bayern geendet und das sieht man ja jetzt schon auch in den Tagen danach.
Mal unabhängig von der Bayern-PK, wie gehen Sie eigentlich mit Kritik an Ihrer Arbeit oder Ihrer Person um?
Ja, also Kritik gehört natürlich auch grundsätzlich immer dazu und die muss man sich auch annehmen. Es ist natürlich auch immer als Trainer die Frage, aus welcher Richtung hört man sich Kritik an. Also wir gehen natürlich bei uns im Trainerteam auch schon sehr selbstkritisch mit unseren Trainingseinheiten, mit unseren Spielen, mit unseren Spielanalysen, mit unseren Vor- und Nachbereitungen um. Und insofern ja, muss man im Grunde das auch immer wieder schwierige Phasen noch als Chance begreifen, diese Herausforderungen dann auch anzunehmen, sich selbst immer wieder auch zu hinterfragen, ob man bestimmte Dinge besser machen kann. Das ist auch nicht nur in schwierigen Phasen der Fall, das ist auch bei Spielen, die unentschieden ausgehen oder auch bei Siegen selbst, muss man gucken, ob man nicht Dinge da noch besser machen kann. Und da haben wir mittlerweile auch bei uns im Trainerteam eine ganz gute Kultur entwickelt, um diese Dinge dann auch positiv zu nutzen.
Und die Journalisten? Was war die schlimmste Strafe für einen Journalisten von Ihnen persönlich? Eine Woche nicht geredet?
Also, schwer zu sagen. Also, man erlebt als Trainer natürlich auch Dinge, die man so gar nicht nachvollziehen kann, dass auch ja, in dem Geschäft die Dinge nicht immer so sauber und klar laufen, wie man sich das vielleicht wünscht. Und dann ist man natürlich auch von dem einen oder anderen schon enttäuscht. Das bringt man dann auch dementsprechend zum Ausdruck.
Wolltest du noch was sagen, Karl?
Ja, ja, auch zu den Journalisten. Ich meine, ich habe auch genug Interviews gehabt, genug Sachen mitbekommen. So wie es da ausgeartet ist, kann ich natürlich nicht verstehen, aber man hat halt oft das Gefühl, wenn man auf der anderen Seite steht, als Spieler, als Trainer, als Verein irgendwo, wird man auch nicht immer sachlich bewertet. Ne? Also es gibt dann schon den einen oder anderen Journalisten, der das vielleicht nicht so sachlich bewertet und dann fühlt man sich persönlich angegriffen und dann entsteht genau sowas, dass man sich über sowas aufregt, dass Bayern München sich natürlich sowas rausnimmt. So zu reden ist natürlich ja, eine andere Sache, das würde ich einem Spieler nicht trauen. Jetzt hat einmal der Löhmannsröhm in eine ganz andere Richtung geschossen und hat einfach alles gesagt, aber das ist oft das Problem bei Trainern, Managern, Spielern. Dann sitzen sie in der Kabine und sagen sich, ja, warum habe ich die Note bekommen? Aber der Journalist, der kann es gar nicht sachlich bewerten. Der kann gar nicht alle Spiele auf einmal bewerten und man fühlt sich beleidigt durch diesen Journalisten. Und da gibt es halt auch die Probleme.
Es gab aber, ne, bei den Bayern sicherlich den einen oder anderen Grund, vor dem Spiel in Wolfsburg was zu kritisieren. Zum Beispiel die Einkaufspolitik im Sommer, ob die jetzt die Glücklichste war, sei mal dahingestellt. Wir kümmern uns um den Winter, schauen schon ein bisschen voraus. Thorsten, du und René Kindermann, ihr habt im vergangenen Januar den Skiweltcup hier in Dresden aus der Taufe gehoben. Die Premiere war ein großer Erfolg und jetzt folgt Teil 2.
Super Weltcup-Veranstaltung, sehr gut organisiert.
Top präparierte Leute.
Ist die Stimmung gut in Dresden?
Alle fühlen sich wohl. Dresden, eine Kulisse, fantastisch.
We'll be right back. a really good fan here in Germany.
Ich denke, Dresden hat seine Hausaufgaben perfekt gemacht. Die Stimmung war toll. Mit einem Wort, alles war super.
Super!
Und das ist einer der Organisatoren. Am 12. und 13. Januar ist es soweit am Elbufer. Ihr habt euch nach der Premiere natürlich viele Gedanken gemacht und habt auch einige Sachen nuanciert. Was gibt's Neues Anfang Januar 2019?
Also wir sind natürlich erstmal ganz froh, dass wir die Bilder in die Welt schicken konnten. 53 Millionen Menschen haben es alleine in Europa gesehen und unser Ansinnen war ja immer, diese schöne Stadt, diese weltoffene Stadt, die da ist, das wirklich nach draußen zu zeigen. Und das Feedback, was wir bekommen haben, ist enorm gewesen. Deswegen durften wir jetzt auch weitermachen. Wir werden bis 2022 das weitermachen können. Wir haben die Strecke ein bisschen verkürzt. Dadurch kommen die Menschen mit den Sportlern noch intensiver in Berührung. Es wird 2 Runden geben, 800 Meter. Also gibt es auch 2-mal den kleinen Anstieg, die kleine Abfahrt hinein. Wir haben auch, nachdem wir 2-mal ausverkauft waren, die Arena, die Robotron-Ski-Arena ein bisschen vergrößern können. 4.500 passen aber trotzdem nur noch rein. Das ist nicht vergleichbar mit 30.000 im Habichtstadion. Also an beiden Tagen Tickets auf der Website rechtzeitig sichern. Das ist sicherlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Also das sind so die 2 primären Sachen. Mehr Menschen reinbekommen und natürlich auch das ganze Programm noch ein bisschen, ja, mehr nach Winterparty gestalten. Im letzten Jahr stand vor allem erstmal im Vordergrund, das gut und sportlich gut hinzubekommen, die Fernsehproduktion gut hinzubekommen, und das war uns gelungen.
Und auch einige Dynamos werden sich in der Loipa ausprobieren, habe ich mir sagen lassen.
Ja, René Beuchel und war letztens da und hat gesagt, das wollen wir mit unserem Nachwuchs machen. Mit der Viererkette gibt es so eine schöne Kooperation mit Rudnice, mit Usti und mit Borea Dresden. Und die sind abseits des Platzes hin und wieder auch mal bei anderen Freizeitaktivitäten unterwegs. Und dann sind sie auf mich zugekommen und haben gesagt, lass uns doch mal mit den 4 Mannschaften auf die Strecke gehen. Das wird jetzt passieren am Montag danach, am 14. Januar zwischen 16 und 18 Uhr. Tobias Angerer, der ehemalige Olympiamedaillengewinner, ist da, wird also nicht nur die Schulkinder die ganze Woche betreuen, sondern dann auch die Dynamo-Kicker, die angehen. Ich glaube, die U15, U16 kommt. Ich habe mir sagen lassen, dass Lars Jungnickel einer ist, der es auf den Skiern richtig gut kann. Daraufhin haben wir überlegt, dass wir dann gleich noch ein Match machen zwischen den 4 Trainern. Ich glaube, er übt jetzt schon. Er ist super heiß, freut sich drauf und wir natürlich auch.
Die erste Mannschaft wird dann wahrscheinlich im Trainingslager sein, aber wie ist es um Ihre skifahrerischen Fähigkeiten bestellt?
Eieiei. Also, ich habe tatsächlich mit 27 Jahren Skifahren gelernt und ich komme den...
Ziemlich früh.
Ja, ich komme den Berg runter, aber das ist dann manchmal auch eine Frage, wie, aber ich komme runter und also dementsprechend klappt schon einigermaßen.
Okay, und im Januar haben wir dann, ist ja auch ein großes Steckenpferd von dir, die Handball-Weltmeisterschaft hier in Deutschland. Da hoffen wir natürlich auf tolle Spiele und dass uns die Bad Boys wieder ein bisschen mehr Freude machen als zuletzt. Oder, Annette?
Ja, die Bad Boys sind es nicht mehr so richtig, ne? Also die Zeit der Bad Boys ist vorbei. Ich fand aber ehrlich gesagt auch diesen Spitznamen irgendwie immer blöd. Also das war so ein Image, was man irgendwie versucht hat zu kreieren, was, finde ich, nicht zur deutschen Handballnationalmannschaft passt. Hat funktioniert offensichtlich als Mittel. Dago Sigurdsson ist mit den Bad Boys Europameister geworden, 2016. Das jetzt zu wiederholen im eigenen Land bei der Weltmeisterschaft wäre natürlich ein Riesending. Ist am Ende bei einer WM tatsächlich sogar ein Stück weit einfacher, weil Handball eine Sportart ist, die eher in Europa stark ist und du bei einer Weltmeisterschaft natürlich mehr Mannschaften dabei hast, die jetzt nicht unbedingt zur Elite gehören, aber gerade diese Mannschaften haben sich auch in den letzten Jahren echt zu gefährlichen Überraschungsgegnern entwickelt. Insofern bin ich mal gespannt. Wird sicherlich auch sehr davon abhängen, wie Sport Deutschland dieses ganze Thema aufnimmt und die Mannschaft dann auch in der Halle in Berlin und dann hoffentlich natürlich auch in Köln und Hamburg unterstützt.
Handball ist in und wäre auch schön, wenn der Zweitliga-Handball in Dresden dann bis dahin wieder ein bisschen auf die Beine kommen könnte. Du warst in der vergangenen Woche, man sieht es ganz dezent, Kraft tanken und zum Sammeln neuer Eindrücke unterwegs in Israel. Das Land soll so ungemein facettenreich sein, ein Spagat zwischen Tradition und Moderne. Ganz kurz geschildert, wie war's?
Ja, so ist es tatsächlich. Also wir waren insgesamt an 4 Orten, haben in Jerusalem angefangen, sind dann zum Toten Meer, also einmal auch durch palästinensisches Gebiet durch, haben einen halben Tag in Bethlehem verbracht, wo ja im Prinzip Israel und das Westjordanland durch eine 800 Kilometer lange Mauer getrennt wird. Das kennen wir aus anderen Zeiten, aus Deutschland. Das war schon eine sehr, sehr befremdliche Atmosphäre. Und dann am Ende in Tel Aviv, was ja eine moderne Großstadt ist, eine Weltmetropole, wo alle Einflüsse dann irgendwie zusammenkommen. Und es sind tatsächlich vier völlig verschiedene Welten gewesen, die alle ihre Reize hatten, aber auch ihre Herausforderungen. War eine spannende Reise, kann ich jedem tatsächlich nur ans Herz legen. Hat jetzt mit dem klassischen Urlaub an sich nichts zu tun. Es ist sehr, sehr viel Arbeit für den Kopf. Da gibt es dann schon ein bisschen was zu verarbeiten, was man da gesehen und erlebt hat. Aber ja, ich glaube, gesehen haben sollte man es mal, um auch gewisse politische Hintergründe, die in diesem Land eine Rolle spielen, auch tatsächlich verstehen zu können. Ja.
Sehr gut. Und ich gucke mal hier hinter an die Bar. Ich hätte ganz gerne noch einen Espresso für unseren Trainer, für Mike Walpurgis. Jetzt werden Sie sagen, wieso will denn der einen Espresso haben? Ja, wir haben uns gefragt, welchen Spleen oder welche Macke hat dieser Mann?
Mike hat keine Macken. Nein. Was heißt Macken?
Jedes Detail soll optimiert werden. Wenn wir einen Espresso trinken, wird sofort analysiert, was für eine Bohne, was ist es für Wasser, wie viel Zucker, bleibt der Zucker auf der Creme? Und da haben wir schon wieder die ersten Diskussionen.
Trainer, es gibt jetzt gleich den Espresso und wir wollen jetzt genau wissen, was macht einen guten Espresso aus? Espresso trinken ja auch andere große Trainer, die auch Weltmeister geworden sind. Aktuell nicht weniger, aber sie trinken Espresso.
Ich hätte gerne noch Zucker.
Ja, kriegen Sie.
Ja, also sind ja schon verrückte Sachen, die hier heute gezeigt werden. Da war ich natürlich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ja, einer reicht, danke. Also Espresso trinken, ich trinke nicht so gerne Kaffee, aber ich trinke gerne einen schönen Espresso. Und habe schon das eine oder andere ausprobiert, auch hier eine schöne Cimbali-Maschine, eine Siebträgermaschine. Und da gibt es so viel Unterschiede und so viel Qualität. Und den besten Espresso habe ich in Neapel getrunken. Da war ich damals zum Spitzenspiel Neapel gegen Juventus Turin. Auch ein tolles Stadion, genau wie hier, mit einer tollen Atmosphäre und da konnte man richtig guten Espresso trinken und da kann man schon drüber philosophieren und diskutieren.
Dann ist das der zweitbeste Espresso. Wir lassen uns den Espresso jetzt gleich nochmal ganz in Ruhe erklären. Ich darf Sie auf unser Format, habe ich vorhin schon gesagt, das wird dann die Wette mit Frau Sattler sein, Schwarz-Gelb gekocht. Wir haben die erste Sendung mit Niklas Kreuzer aufgenommen, hat großen Spaß gemacht. Schauen Sie einfach mal rein. Ich danke dieser grandiosen Runde für die vielen tollen Einblicke und für die ganzen Meinungen, die wir heute Abend von euch gehört haben. Danke an die Zuschauer hier im Schillergarten. Es hat großen Spaß gemacht und natürlich an alle im Netz, in nah und fern, die uns zugeschaut haben. Danke natürlich wie immer an ein großartiges Team hinter den Kulissen. Wir sehen uns wieder Mitte Dezember zum schwarz-gelben Jahresabschluss. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit hier aus dem Schillergarten. So, jetzt sind wir drunter. Beim letzten Mal habe ich da einfach reingelaufen. Vielen, vielen Dank an euch. Das hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr empfehlt uns weiter und seid irgendwann mal wieder dabei bei unserem Fußball-Talk. Danke für einen schönen Abend mit euch. Vielen Dank. Hey.